Alapa, geliebte Brüder und Schwestern im Geiste, herzlich willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Nachdem wir letzte Woche eigentlich offiziell dann den Ketabach das abgeschlossen haben, wobei der Ketabach das natürlich ja niemals abgeschlossen ist, er wird uns immer weiterhin begleiten in unserem persönlichen geistigen Leben, sind wir dann zu den Ergänzungsschriften des Ketabach das gekommen und wollten mit dem Loel Bescharat anfangen, dem Tablett der frohen Botschaften. Und nochmal ganz kurz als Zusammenfassung für die Freunde, die das letzte Mal vielleicht noch nicht da waren. Wir haben darüber gesprochen, dass das Loel Bescharat eine herausragende Bedeutung hat, eine herausragende Wichtigkeit. Haben ein paar Punkte dazu genannt, die Schori Effendi und Baha'u'llah selbst darlegen, aber unter anderem am Ende von dem Loel Bescharat sagt seine Heiligkeit Baha'u'llah, dass wenn man auch nur für eines der Prinzipien, die er im Bescharat dargelegt hat, Gott mit 10.000 Zungen bis zum Ende, das kein Ende kennt, preisen würde, dann würde der Lobpreis immer noch nicht entsprechend sein für die Gnadengaben, die der Menschheit, jedem einzelnen Menschen, der dieses Tablett liest, eben durch diese große Gunst dieser Offenbarung zuteil geworden ist. Ja? Und darüber hinaus hatten wir darüber gesprochen, dass das Loel Bescharat wie eine Art Kompendium des Ketabach das ist. Es ist sozusagen eine Art Zusammenfassung von bestimmten wesentlichen Inhalten des Ketabach. Das erinnert ihr euch, oder? Darüber hatten wir gesprochen. Und dass es eher diesen Charakter hat von einem Pamphlet von seiner Heiligkeit Baha'u'llah für die Öffentlichkeit. Ketabach das ist ein ausführliches Werk und die Charta der neuen Weltordnung. Die ganze Offenbarung Baha'u'llahs umfasst 20.000 Werke und ist ein Ozean. Bescharat ist eine Art Pamphlet von Baha'u'llah für die Öffentlichkeit, für den öffentlichen Diskurs, für eine Art Darstellung des Bahá'í-Glaubens, erstmalig im Rahmen der westlichen Welt und der akademischen Welt, die sich nunmehr angefangen hatte, mit diesem neuen religiösen Phänomen auf der Bühne der Weltreligionen auseinanderzusetzen oder irgendwie darauf aufmerksam zu werden. Erinnert euch, darüber hatten wir gesprochen. Und unter anderem zwei berühmte Akademiker wurden ja auch explizit auch genannt, damit sie dieses Tablett erhalten sollen. Einmal haben wir schon darüber gesprochen, war wahrscheinlich auch Adressat dieses Tabletts Edward Brown. Das ist sehr interessant. Und wir haben über die Begegnung von Edward Brown und seiner Heiligkeit Baha'u'llah gesprochen. Und Baron Viktor Romanowitsch Rosen in Russland, der auch tatsächlich sich mit dem Phänomen von religiösen Bewegungen beschäftigte. Und Edward Brown selber, das hatte ich letztes Mal gesagt, sagte in einem Brief, dass er das Empfinden hat, nicht nur, dass er eingeladen worden war, dieses Tablett zu erhalten, sondern dass er auch Adressat des Tabletts ist, dass er sich als solchen empfindet. Und wir haben darüber hinaus gehört von einem Brief, unter anderem von einem der Söhne von Baha'u'llah, Badiullah hatte den verfasst, wonach auch festgelegt wird, wann dieses Tablett ungefähr offenbart sein muss, und sind dann spezifischer darauf gekommen, dass es eben nach der Begegnung von Edward Brown mit Baha'u'llah war und dass sehr viel dafür spricht tatsächlich, dass dieses Werk von Baha'u'llah für die Öffentlichkeit und den öffentlichen Diskurs, für die Darstellung des Bahá'í-Glaubens und einigen wesentlichen Ideen des Ketabach das gedacht ist und spezifisch an Edward Brown adressiert war. Wegen seines Einflusses oder seines Zugangs zu Kreisen in der akademischen westlichen Welt, die sonst der Chance oder der Möglichkeit verlustig gegangen wären, die Bahá'í-Sache aus erster Hand zu kennen. Und deswegen, weil Edward Brown Baha'u'llah begegnet und weil Baha'u'llah ja auch dann natürlich herausfordernd zu Edward Brown sagt, also er nennt ja ein paar Prinzipien und sagt, dass er dafür Leid und Gefangenschaft auf sich genommen hat und dass Edward Brown darüber nachdenken sollte, ob diese Lehren denn nicht besser wären für die Welt, als dass sie Verfolgung verdienen würden und ob ihr denn Europa das nicht auch nötig hättet und das nicht das ist, was Christus euch verheißen hat. Ja, daran erinnern wir uns. Und dementsprechend habe ich letztes Mal gesagt, das Loel Bescharat ist wie eine Art Presseerklärung von Baha'u'llah für die Öffentlichkeit, spezifisch die westliche Welt, die bis dahin natürlich noch nicht unterrichtet war über den wesentlichen Inhalt des Bahá'í-Glaubens. Und wenn auch, dann von der Bahá'í-Sache nur peripher falsch informiert wurde. Ja, es gab ja einige Veröffentlichungen, die dann auch Veröffentlichungen von Menschen aus dem Orient stammten. Und ich habe einen genannt, Jamaluddin Afroni, der auch später natürlich involviert war in diesen ganzen Komplott gegen Nasreddin Shah und das Attentat an ihm, was dann wirklich auch verübt wurde. Und Nasreddin Shah starb ja dann so. Ja, also ich meine, jetzt dieses Attentat jetzt um jene Zeit um 1800, Ende der 1890er Jahre herum. Und Diese Person hatte natürlich auch, hatte ich ja letztens erwähnt, für eine Zeitung, für eine ägyptische Zeitung oder dergleichen, einen Bericht über den Bahai-Glauben geschrieben, auf den viele andere Berichte dann oder auch Informationsquellen von Menschen aus dem Westen, die sich mit der Bahai-Sache befasst hatten, irgendwie fußten. Und dementsprechend war die Bahai-Religion auch gar nicht repräsentativ in einem richtigen Lichte dargestellt worden. Und Bahá'u'lláh selber scheint also das als Anlass genommen zu haben, um mit dem Lo'i Bisharat in einer verkürzten Version die wesentlichen Gedanken seiner Offenbarung und des Kitab-e Aqdas nochmal an den Mann zu bringen, ja? Und dementsprechend, das waren alles Punkte, die wir das letzte Mal besprochen haben. Ich wollte das nochmal kurz zusammenfassen für die Freunde, die letztens gefehlt haben. Und wir würden jetzt also zum Lesen des Tabletts selbst kommen. Das heißt also, wenn alle jetzt Botschaften aus Akka offen vor sich haben, dann würden wir nunmehr nahtlos beginnen mit dem gemeinsamen Lesen vom Lo'i Bisharat. Gibt es bis hierhin Fragen vielleicht von den Freunden oder Gedanken? Ich greife nun kurz nach dem Buch her.
Warte. Wurde Edward Brown eigentlich wirklich Bahai oder nicht? Ich habe immer gehört, er hätte Zeit seines Lebens daran gezweifelt und hätte sich mehr auf den Bab konzentriert und Bahá'u'lláh nicht so richtig anerkannt. Stimmt das oder weißt du das besser?
Also Edward Browns Geschichte ist an sich ja sehr, also wie sagt man, sehr bewegt und ja, reicht auch natürlich sehr viel tiefer als nur die ersten, wie sagt man, Eindrücke, die man halt so vielleicht aus der Bahá'í-Welt von ihm hat oder dergleichen. Aber du hast schon recht, also er wurde tatsächlich niemals Bahá'í und ist tatsächlich, und das ist ja das Tragische, später sogar ein Feind des Glaubens gewesen in einem gewissen Sinn. Also vielleicht muss man nämlich diesbezüglich im Zusammenhang bringen, dass er ja eigentlich ja ein Partei, wie sagt man, nicht Parteigänger, er war auch kein Anhänger von Isa Yahya, aber ein Unterstützer, wie sagt man, ein Sympathisant, das ist der richtige Begriff, eher ein Sympathisant von Yahya Azal als von Bahá'u'lláh. Und das ist vielleicht schockierend für Elke, die das jetzt vielleicht hört oder so, vielleicht hattest du es auch schon gehört, aber für jemanden wie Elke, der vielleicht auch dann Bahá'í-Glauben noch nicht so lange kennt und dann hört, dass Edward Brown Bahá'u'lláh begegnet ist und dann so eine herausragende Epiphanie hatte, also so eine Begegnung mit etwas Göttlichem oder dergleichen, das sie auch so auch zum Ausdruck brachte, da ist es natürlich dann umso schockierender, umso überwältigender, sich nochmal vor Augen zu führen, dass auch dann Edward Brown plötzlich in die Irre gegangen ist, ja. Und es gibt natürlich einige Aspekte in seiner Biografie, die dafür sprechen, dass er dann natürlich dann an manchen Stellen in seinem Leben dann falsch abgebogen ist. Zum Beispiel unter anderem, er war ja in Kontakt mit vielen Bahá'í-Lehrern, der Sache, die auch herausragend waren, zum Beispiel Haji Mirza Heydar Ali oder anderen. Und er hatte dann gesagt, dass er aus erster Hand, nachdem er die Bahá'í-Sache kennengelernt hat, er war ja immer zeitlebens von der ganzen Geschichte des Bab ja sehr, 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 sehr ergriffen. Von dieser ganzen Bewegung, dass die Babi-Religion eine messianische Bewegung war, so wie einst das frühe Christentum vor tausend Jahren, der tausenden Jahren und nun den Islam dabei war zu ersetzen und alles so revolutionär war und das ganze Charisma von der Person des Bab, die er nie begegnet ist, er war ja erst viele Jahrzehnte später im Iran. Aber anders als zum Beispiel Nikola oder so, der auch dem Bab nicht begegnet, aber schon früher im Iran war, ja. Aber dann später, Edward Brown wird halt davon ergriffen von den Dingen, die er aus von diesen frühesten Leuten, Europäern hört, die im Iran waren um jene Zeit. Und er will sich das natürlich dann selber anschauen und er ist sehr besonders ergriffen von der Sache des Bab, obgleich natürlich in jener Zeit schon die Bahá'í-Offenbarung geboren ist. Allerdings ist auch die Öffentlichkeit sich dessen nicht bewusst, was der Unterschied zwischen Bahá'í und Bab ist. Und bis in lange, lange Zeit haben ja Muslime selber ja auch keinen Unterschied gemacht, ja. Dementsprechend, also im Endeffekt, Edward Brown kommt dahin, wo diese ganze Dynamik ja von dem Übergang der Etablierung des Bahá'í-Glaubens aus dem, wie sagt man, der Abnabelungsprozess aus der Babi-Offenbarung eigentlich so stattfindet. Und im Endeffekt, Edward Brown will dann auch Mirza Yahya als diesen Sachwalter der Sache des Bab dann auch kennenlernen oder beziehungsweise er ist neugierig zu erfahren, wer diese Person ist, die dann halt sonst auch dann halt diesen so einen gewissen Anspruch hat oder dergleichen. Und er will dann tatsächlich dann nach Razwin gehen, um dort, wo so eine Hochburg der Azali war, die waren ja sowieso wenige, also im Vergleich zur Bahá'í-Sache, die ja dann die überwiegende Mehrheit, also absolute Mehrheit, überragende Mehrheit der Babi-Gemeinde ja dann für sich eingenommen hat, war ja die Bewegung von Mirza Yahya sehr, 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 sehr klein und sehr marginal gering. Also man kann sozusagen sagen, 98% aller Babi, die dann halt sich für die eine oder andere Seite entscheiden sollten, sind dann Bahai geworden. Aber nichtsdestotrotz geht er dann nach Razwin, wo ein paar Azali dann auch so stationiert waren. Und Mirza Heydar Ali riet ihm auch davon explizit ab. Er sagte, dass das vergiftend sein wird für seine für seinen Geist und insbesondere nachdem er Baha'u'llah begegnet ist und dergleichen. Und man gab ihm halt Fügung und Weisung, was er tun solle und dergleichen, um für sich zu Entscheidungen oder zu so einem, zu einem Verständnis von der Wahrheit zu kommen oder dergleichen. Er bestand aber allerdings darauf, dass er auch die Azali besuche und so. Er kam später auch in die, also er hat, ist ja auch Misa Yahya begegnet. Er ist auch Misa Yahya begegnet und war auch von dieser Begegnung tatsächlich sehr ergriffen. Aber in Razwin, als, weil Misa Yahya war ja, wisst ihr, in Famagusta in Zypern, aber in Razwin, wo er die Azali des, tiefer kennenlernt oder dergleichen, und das ist entscheidend, das will ich jetzt nämlich sagen. Achtung, erinnert ihr euch, als wir gesagt haben, der Ketaba, das hört mit einem Absatz spezifisch auf. Das war dieses Verbot, Opium zu konsumieren oder dergleichen. Ich habe eine Begründung genannt, dass es nämlich, wir haben ja darüber gesprochen, der erste Absatz geht um die Anerkennung der Manifestation. Der letzte Absatz ist dann halt dieser jeweilige Absatz, weil es scheint so zu sein, dass der Verstand eben das Werkzeug des Menschen ist, um die Wahrheit zu erkennen, von Falschheit zu scheiden und alles, was man zu sich nimmt, um das, dieses Herzstück des Menschseins zu unterwandern, verboten ist, ja, und dementsprechend man nicht zum Volke Baras gehören kann. Nun, das alles hatten wir noch im Kopf, als wir vor 2 Wochen drüber gesprochen haben. Nun, die Realität ist, dass Edward Brown später sehr, sehr stark opiumsüchtig wurde. Also, die haben ihn dann zu einem Drug-Addicted gemacht, sozusagen, die Azali, weil die waren eine schlechte Company. Es waren Menschen, die natürlich keinen guten Charakter hatten. Die waren sehr lasterhaft. Und ja, Edward Brown ist durch diese Begegnung mit denen und durch dieses, also man sagen, jetzt mit dem Zusammensein und Rumhängen ist er dann dementsprechend dann auch lasterhaft geworden, ja. Und er war tatsächlich sehr neugierig, sowieso diese ganze Geschichte für sich aufzudecken oder dergleichen. Aber ich habe das nur als Beispiel genannt, um zu sagen, das ist ja nicht alles, was jetzt hier entscheidend ist. Aber der Punkt ist einfach, dass er im Endeffekt durch den Umgang der Azali, und das will ich eigentlich sagen, und habe das nur als Beispiel benutzt, dass er halt dementsprechend einem sehr giftigen, toxischen, schlechten, destruktiven Einfluss anheimgefallen ist und dementsprechend dann mit denen er verkehrte, interagierte, immer weniger mit dem Bahai. Und später gipfelte es darin, dass er sogar eine Streitschrift, Raghe nennen wir das auf Persisch, ja, gegen die Bahai-Sache schreibt. Und Abdu'l-Bahá sogar tatsächlich, jetzt ist Bahá'u'lláh seine Heiligkeit schon verschieden, 3 Händen der Sache Gottes sogar einen Auftrag gibt, dass sie das widerlegen sollen, diese Schrift von Edward Brown. Und das Buch, das ist, existiert halt nur in Übersetzungen, in Auszügen mal im Englischen, aber ist im Original im Persischen immer noch enthalten. Und da wird dann Edward Brown tatsächlich dann auch argumentativ dann auch, ja, wie sagt man, auseinandergenommen oder zerlegt. Ja. Das heißt im Endeffekt, er hatte ein paar sehr schwere Vorwürfe auch gegen die Bahá'í-Sache gemacht, die auf Büchern fußten oder basierten so auf Schreiben von Azali, die halt natürlich keine erste oder gute Quellenlage sowieso hatten, aber dann dementsprechend dann aus der Emergenz der Barbie-Geschichte, also wie die Barbie-Sache entstand, dann halt Rechtfertigungen, Argumente herholten, um Baha'u'llahs Anspruch dann halt eben zu leugnen. Edward Browns Gedanken und dergleichen fußen natürlich auf diesen sehr berühmten dann zwei, wie sagt man, zwei wesentlichen Schriften von den Azali. Und übrigens wollte ich nur sagen, ganz kurz, das, was Edward Brown von den Azali recycelt und dann überhaupt in die westliche Sprache bringt, ist eigentlich, auch wenn Edward Brown selber nicht zitiert wird, sondern sehr häufig auf die Originalschriften, Nuchtatul Kauf oder so zum Beispiel ist ein Buch oder so von den Azali, darauf zurückgegriffen wird, ist die Realität so, dass sogar alles, was die Bündnis, also was Bündnisbrecher irgendwann mal verfasst haben sollten, oder sagen wir nicht Bündnisbrecher, sondern nicht Bündnisbrecher, so Feinde des Glaubens, wie Fichikia oder andere, so diese, sagt man, so Feinde des Glaubens, die halt so absurde Gedanken oder dergleichen hatten und das so absurde, wie sagt man, Streitschriften gegen den Anspruch von seiner Heiligkeit Baha'u'llah waren. Diese Sachen, die fußten tatsächlich schon alles auf so Ideen, die halt Edward Brown für die westliche Welt dann so recycelt hat. Aber sonst hätten die ja gar keine Idee, gar keine Ahnung gehabt, was überhaupt Ansatzpunkte sind, die man nennen könnte, um irgendwie vielleicht in ihrer Vorstellung jetzt, in ihrer hampelmännischen Vorstellung so einen wunden Punkt zu treffen. Aber diese Vorlage wurde denen halt gegeben, halt dadurch, dass halt Edward Brown tatsächlich die so bedient, wenn man so will, ja. Also jetzt nicht im direkten Austausch, sondern ich meine, indem er das halt natürlich so halt wieder aufgegriffen hatte, was so Azalis mal gegen die Bahai-Sache so gebracht haben. Ja, im Endeffekt, also Edward Brown ist dann, wo er es recht macht, das habe ich auch lange ausgeführt, viel zu lange eigentlich, weil wir wollen über das herrliche Tablet Bescharat sprechen, aber im Endeffekt, er wird kein Bahai, er war auch nie Bahai, er war mal von der Bahai-Sache sehr begeistert, er war von der Sache des Bab bis zum Ende seines Lebens begeistert. Aber diese Begeisterung drückt sich halt nicht darin aus, dass er einen konstruktiven Lebensweg einschreitet oder halt eben Entscheidungen für sein persönliches und existenzielles Leben trifft, die halt eben ihn näher zur entsprechend zum Sinn seines Lebens führen würden. Ja, und wenn wir das jetzt alles nur gehört haben, können wir tatsächlich, vielleicht, das war auch, vielleicht hat es auch Zeit überbrückt, damit alle auch Botschaften aus Akka aufmachen. Zum dritten Kapitel in Botschaften aus Akka ist das Tablet Beshadat. Und da wollen wir gemeinsam lesen und uns dazu näher austauschen. Fortlaufend nur.
Ich lese.
Also,
Wie ist der Ruf?
bisschen
Schalt mal leise, Jonas. Dies ist der Ruf des Allherrlichen, verkündet vom höchsten Horizont im Kerker von Akka. Er ist der Erklärer, der Allwissende, der Allkundige. Gott, der Wahre, bestätigt und die Offenbarer seiner Namen und Eigenschaften bezeugen, dass es, wenn wir den Ruf erheben und sein Heereswort verkünden, unser einziges Ziel ist, mit den Lebenswassern göttlicher Äußerung das Ohr der ganzen Schöpfung von Lügengeschichten zu reinigen und es auf das heilige, das ruhmreiche und erhabene Wort einzustimmen, das der Gestalter der Himmel und Schöpfer der Namen aus der Schatzkammer der Erkenntnis hervorgehen ließ. Glücklich ist, wer gerecht urteilt.
Ja, geschätzte Freunde, ich hoffe tatsächlich jetzt auch wieder mehr als damals beim Kitabach, dass auch die Freunde die Gelegenheit wahrnehmen, auch Gedanken zu teilen und so zu jedem Absatz, den wir jetzt lesen werden, ja. Und wenn manche Absätze zweimal gelesen werden müssen, dann müssen wir das natürlich dann auch nochmal hervorheben. Aber nun jetzt, ja, in dieser Eingangsformel des Kitab, des Loe Bescharat, da verbirgt sich schon tatsächlich einiges sehr Wesentliches, ja. Zum einen die Bezeichnung des höchsten Horizontes hier. Dies ist der Ruf des Allherrlichen, verkündet vom höchsten Horizont im Kerker von Akka, der hier in diesem eröffnenden Vers des Tabletts erwähnt und auf Akka bezogen wird, verweist natürlich auf die Stufe Baha'u'llahs als der höchsten Manifestation Gottes. Der höchste Horizont heißt, wir können sagen, hoher Horizont. Der höchste Horizont, er ist also die höchste Manifestation. Der Begriff Horizont im Arabischen ist Ufuq und erscheint im Koran und steht dabei immer für die Manifestation Gottes als dem Hort, an dem die Sonne der Wahrheit aufgeht. Also der Ort, der Aufgangspunkt der Sonne, was ja dann symbolisch halt eben die göttliche Wahrheit ist, die Wahrheit per se, Gottes Licht ist, das ist halt eben also äquivalent mit dem Horizont, das ist die Manifestation Gottes. Und der Horizont ist auch, wie Abdu'l-Bahá erklärt, die Schnittstelle, die den Himmel als Symbol für die Sphäre Gottes mit der Erde als der Sphäre der Geschöpfe verbindet. Weil wenn man zum Horizont schaut, dann ist es ja die Linie, worüber hinaus das Auge nicht mehr sehen kann und wo eigentlich für das Auge zumindest Himmel und Erde sich berühren, ja. Und daher ist das also eine Metapher für die Welt des Befehls. Wir sagen dazu Alame Amre, ja. Alame Haq ist die Welt Gottes. Alame Khalq ist die Welt der Geschöpfe, der Schöpfung. Alame Amr, wie Amrullah, habe ich schon öfters mal gesagt, ist die Welt des Befehls. Amrullah, der Befehl Gottes. Die Welt des Befehls, also die Sphäre der Manifestation. Damit deutet Baha'u'llah also an, dass das Paradies und die himmlischen Gefilde, also der Himmel, der sich ja mit der Erde schneidet durch den Horizont, dass das Paradies und die himmlischen Gefilde durch seine Anwesenheit in der Gefängnisstadt Akka sichtbar und der Schöpfung offenbar geworden sind. Also nochmal, dies ist der Ruf des Allherrlichen, verkündet vom höchsten Horizont im Kerker von Akka. Also hier das Wechselspiel ist herrlich, wirklich. Hier spricht Baha'u'llah von einem höchsten Horizont, also der Punkt, der den Himmel auf die Erde bringt. Für das Auge zumindest sieht das ja so aus, als ob der Himmel und die Erde sich ja berühren. Und dann sagt er, das passiert im Kerker von Akka. Also diese Dialektik ist herausragend, diese Dualität, diese Widersprüche in der Herrlichkeit von Baha'u'llahs Ausdruck. Das heißt, er ist einerseits körperlich inhaftiert in dem Kerker und in der Zelle von Akka. Also jetzt ist ja Baha'u'llah nicht mehr im Gefängnis von Akka selbst, sondern in der Gefängnisstadt Akka eigentlich, weil das ja das Tablett von Bescharat 1891 offenbart ist. Also er ist jetzt in Akka in Gefangenschaft. Aber zugleich ist durch ihn das Paradies, die himmlischen Gefilde, die Reinheit und Schahnam sonst gar nicht schauen könnten, die werden durch Baha'u'llah sichtbar gemacht, wurden sichtbar gemacht, während er körperlich gefangen war in Akka. Das heißt also, unter den schlechtesten Umständen bringt seine Heiligkeit das Paradiesgleicheste hervor, ja? Und der höchste Horizont, höchste, weil es halt einfach die höchste Manifestation ist. Alle Manifestationen sind die Horizonte, aber er ist der höchste Horizont, die höchste Manifestation. Und dies ist der Ruf des Allherrlichen, ist auch hier natürlich sehr spannend, weil Allherrlich natürlich ist ein Derivat von dem Namen Baha, was hier Herrlichkeit bedeutet. Und Baha'u'llah greift hier also wieder den größten Namen Gottes auf. Also Gott hat ja unzählige Namen, also alle Namen, die irgendwas Erstrebenswertes beschreiben. Laut dem Koran sind Gott zu eigen. Das ist dieser sehr berühmte Vers mit dem Ismaul Husna. Egal wie ihr Gott nennt, sein sind die schönsten Namen. Ismaul Husna ist die schönsten Namen. Und unter anderem die islamische Theologie nennt 99 Namen. Die Bahai-Religion geht darüber hinaus. Allein der Bab hatte 360 Namen nur aus dem Namen Bahai hervorgeleitet und so. Und viele andere unzählige Titel Gottes genannt oder dergleichen. Im Endeffekt, alle erstrebenswerten Eigenschaften, alles Erstrebenswerte, was wir betiteln könnten als Mensch, ist im Endeffekt Gott zu eigen, ja? Ohne dass er in irgendeinen Namen gebunden wäre. Er ist alle die Namen, nicht um zu bezeugen, er ist beschränkt durch die Namen, sondern um zu bekennen, er ist mindestens nicht dessen verlustig, was wir durch die Namen bezeichnen und beschreiben. Und Baha'u'llah sagt, unter all diesen Namen gehört also auch der Name Gott selbst. Das ist ein Begriff. Name im Sinne von, jetzt nicht Name wie Elke, Schahnam oder Kiumar, sondern Name, weil wir eine Sache bezeichnen. Ja? Es ist die Bezeichnung für irgendwas und für diese transzendente erste Schöpferkraft. Allein schon transzendente erste Schöpferkraft ist eine namentliche Bezeichnung, ja, wie wir so wollen. Eine Betitelung, eine Kategorisierung, ein Label. Ja? Und Gott ist schon ein Label. Und unter all diesen Begriffen, die irgendwas bezüglich dieser urersten Primal Force betiteln sollen, ist Baha der größte Name. Das heißt, Baha'u'llah geht so weit, dir und mir zu sagen, auch wenn es schwer ist, das zu schlucken, aber jetzt musst du es schlucken um 20:01 am 19.04.2026, dass Baha'u'llah damit eigentlich zum Ausdruck bringt, sogar der Name Baha ist größer als die Bezeichnung Gott, weil Gott ist yet one of the names of God. Aber, also Allah oder welche Bezeichnung wir auch immer bezeichnen, nehmen würden. Unter all diese Bezeichnungen für die transzendente erste Schöpferkraft sagt Baha'u'llah ist Baha der allerherrlichste Name von Gott. Der Name, mit dem sich der transzendente erste Urwille personifiziert, ja? Personifiziert gleichsetzt. Ja, und das ist dementsprechend also nochmal sehr wichtig, wenn wir über den Namen Baha oder den Ruf des Allherrlichen sprechen, ist das nochmal wichtig, dich ins Bewusstsein zu rufen. Dann, daraufhin legt ja Baha'u'llah die Absicht bei der Offenbarung dieses erhabenen Tabletts dar, wie im Grunde seiner gesamten Sendung. Warum hat er sich überhaupt offenbart? Und ich finde, dass dieser erste Absatz sehr, sehr so wichtig ist, dass wir den vielleicht nochmal lesen, ganz kurz. Ja, also nachdem, wenn es heißt, er ist der Erklärer, der Allwissende, der Allkundige, wir hatten gerade gelesen, Elke, gell? Vielleicht kannst du den Absatz nochmal lesen. Das ist sehr wichtig. Und bitte nochmal darauf Acht geben, wie Baha'u'llah hier beschreibt, warum er sich offenbart hat. Also dieses Tablett und wenn man darüber hinaus will, überhaupt seine Offenbarung selbst. Warum? Ja, das ist entscheidend. Lies nochmal vielleicht.
Er ist der Erklärer, der Allwissende, der Allkundige. Gott, der Wahre, bestätigt und die Offenbarer seiner Namen und Eigenschaften bezeugen, das ist, wenn wir den Ruf erheben und sein hehres Wort verkünden. Unser einziges Ziel ist, mit den Lebenswassern göttlicher Äußerung das Ohr der ganzen Schöpfung von Lügengeschichten zu reinigen und es auf das heilige, das ruhmreiche und erhabene Wort einzustimmen, dass der Gestalter der Himmel und Schöpfer der Namen aus der Schatzkammer der Erkenntnis hervorgehen ließ. Glücklich ist, wer gerecht urteilt.
Ja, vielen Dank für das weitere Rezitieren. Sehen wir tatsächlich, was ich damit meinte? Warum hat Baha'u'llah sich offenbart? Was sagt er hier? Er sagt ganz deutlich, und das ist entscheidend, er sagt ganz deutlich, dass es ihm darum geht, die Menschen zu befähigen, sich selbstständig Gott zuzuwenden und in allen Dingen in der Lage zu sein, die Wahrheit zu erkennen. Der Mensch soll also geistig kultiviert werden, um also die konstruktiven und destruktiven Kräfte, die in der Gesellschaft wirken, um jetzt die Worte des Universalen Hauses der Gerechtigkeit zu benutzen, selbst erkennen und unterscheiden zu können. Den Unterschied zwischen konstruktiven und destruktiven Aspekten, ja. Dazu ist also ein geistiges Urteilsvermögen, auf dem auch das Schlüsselprinzip der eigenständigen Suche nach Wahrheit natürlich gründet, welches, wie wir sagen, das greifbarste Merkmal für die geistige Reife eines Menschen ist, unabdingbar notwendig. Und dieses Urteilsvermögen wird durch die Entwicklung der himmlischen Eigenschaft der Gerechtigkeit geschärft. Deswegen sagt Baha'u'llah hier am Ende, glücklich wer ist, wer gerecht urteilt. Urteilen bringt, also was soll ein Urteil bringen? Urteil ohne Gerechtigkeit ist nichts, ja, ist nichtssagend, ist bedeutungslos. Und dementsprechend ist nur Spekulation oder Vorurteil. Und Spekulation hat immer Beratung nicht zu suchen oder bei dem, wenn man wegweisend irgendwas teilen möchte. Und genauso Vorurteil natürlich ist ja sowieso destruktiv für das Verständnis von Wahrheit oder dementsprechend auch für die Regelung von gesellschaftlichen Belangen. Dementsprechend also, Gerechtigkeit kommt in der Ethik Baha'u'llahs und spezifisch im Kitabah das zentrale Stellenwert zu, weshalb jener Absatz des Loi Beshadat auch damit endet, also dass jeder gerecht Urteilende sich wahren Glücks erfreue, nicht zuletzt wegen der Erfüllung seiner geistigen Bestimmung. Und woher leiten wir das alles ab? Alles, was ich jetzt gesagt habe, dass es im Endeffekt darum geht, dass der Mensch eben in der Lage sein soll, befähigt zu werden. Dass Baha'u'llah sagt, er ist nur gekommen oder hat nur dieses Tablett offenbart, damit wir in der Lage sind, selbstständig, befähigt, autonom ein Urteil zu sprechen und in ein autodidaktisches Verhältnis mit Gott treten, dass wir uns inspiriert von Gott selber Sachen anlernen über theologische Kenntnisse, über die Wahrheit, über das Leben, Umgang mit anderen Menschen und so weiter. Wo kommt das alles her in diesem Absatz? Das ist da, wo Baha'u'llah sagt, unser einziges Ziel ist, mit den Lebenswassern göttlicher Äußerung, das ist ja die Inspiration seiner Offenbarung und seine Worte, die er darlegt, dass Ohr der ganzen Schöpfung, auch nicht von ein paar Leuten, nicht nur Leute in Luxemburg oder in Deutschland, Frankfurt oder nicht woanders, sondern überall auf der Welt, die ganze Schöpfung von Lügengeschichten zu reinigen und es, also das Ohr der Schöpfung auf das heilige, das ruhmreiche und erhabene Wort Gottes einzustimmen. Das ist sehr entscheidend. Also Baha'u'llah sagt, er ist erschienen, um die Schöpfung von Lügengeschichten zu befreien. Und das können jetzt viele Dinge sein, weil unter anderem gibt es ja einen historischen Aspekt, den habe ich euch letzte Woche schon ge genannt, dass ja wirklich jemand Falschinformationen über die Baha'i-Religion verbreitet hatte, dieser Jamaluddin Afrani oder dergleichen und viele andere in jener Zeit, und Baha'u'llah das als Anlass genommen hat, um mit diesem Werk aus erster Hand zu repräsentativ darzustellen, wofür er gekommen ist und wofür er Leid auf sich genommen hat. Gehen wir aber über den historischen Anlass hinaus und nehmen den Vers, dann kommen wir zu dem Konzept, dass die Lügengeschichten, die die Menschheit eben in die Irre geführt haben, ja, das sind natürlich so Dinge, die wie dass Materialismus uns glücklich macht, dass beispielsweise es ein bestimmtes Konzept von Geschlechterrollen geben würde in der Gesellschaft und der Mann der Frau überlegen ist, sind zum Beispiel Lügengeschichten, das ist eine falsche Interpretation von Siegel der Propheten von 1, so und so viel Milliarden Muslimen, die deswegen in die Irre gegangen sind und auch geprägt von diesem Weltbild ein Weltbild angenommen haben, das absolut destruktiv für heute eine gemeinsam erblühende Zivilisation ist, ja? Und das ist natürlich auch, und dieses Weltbild schlägt sich auch in den politischen Interaktionen der heutigen Welt ja aus. Und darüber hinaus, Teil dieser Lügengeschichten sind auch alle anderen Aspekte, die wir zum Beispiel von Vertretern der kirchlichen Institutionen gehört haben über Jahrhunderte und Jahrzehnte und heute immer noch. Und alle anderen Dinge. Also es sind viele, viele Aspekte. Es sind Verschwörungstheorien oder dergleichen, die in der Gesellschaft mittlerweile kursieren und fern und jenseits von jeder Vernunft und von jeder Realität sind oder dergleichen. Und dementsprechend könnten wir natürlich unzählige solche Beispiele nennen. Und Baha'u'llahs Absicht ist also durch seine Offenbarung, dir ein Denken zu schenken, ein Bewusstsein zu schenken, durch das du in der Lage bist, konstruktiv und destruktiv zu unterscheiden. Und im Idealfall in der Lage bist, das selbstständig und autonom zu machen, ja? Dich nicht auf andere verlassen, sondern selbst in der Lage zu sein. Und worauf kommt dein Urteil aber dann? Du kannst ja nicht einfach so im Vakuum deines Denkens einfach so denken, ich habe jetzt eine Idee, was immer richtig und falsch ist. Das ist die Inspiration dafür, ist die Baha'i-Offenbarung. Und wenn du mehr als das brauchst, natürlich die Führung von Universal aus der Gerechtigkeit, was dir eine Lesebrille gibt, wie du die Realität deuten sollst. Also im Endeffekt sind ja die Baha'i damit ja auch begnadet. Und das ist ja ein unendliches Geschenk, dass wann immer auch Dinge in der Welt passieren, wir uns ja darauf verlassen können. Also wenn man in alle Richtungen, in jede Himmelssphäre denken könnte, dann gibt das universale Haus der Gerechtigkeit uns ja kollektiv eine Richtung, eine Marschroute, in welche du dein Denken, was du dann immer individuell schärfen musst, aber in welche Richtung du überhaupt schauen sollst, um irgendwie was zu finden, was richtig ist. Weil sonst würdest du vielleicht überall hingucken, ja? Und dementsprechend ist das im Endeffekt alles eine Gnade dieser Offenbarung und ist Teil von der Absicht Baha'u'llahs, uns von den Lügengeschichten zu befreien, uns zu ermächtigen. Und wenn wir jetzt nochmal das Ende vom Tablett uns vor Augen führen, wenn Baha'u'llah sagt, wenn du auch mit 10.000 Zungen Gott preisen würdest für die Gnadengaben dieses Tabletts, dann wäre es nicht genug, dann ist dieser Punkt, den ich gerade nenne, ja, schon ein wesentlicher, dass er erschienen ist, um dich zu ermutigen und dir eine hermeneutische Vorzugsrichtung im Denken zu geben, damit du nicht befangen bist in diesem gesamten gedanklichen Schlamassel, das eben die ganze andere Menschheit nun jetzt eben erfasst hat und was uns nicht erlaubt, einen Morgen mal aufzustehen, nachdem wir Nachrichten gestern Abend geguckt haben, um überhaupt unsere linke Hand von der rechten zu unterscheiden und irgendwie für uns zu Schlussfolgerungen zu kommen. Was passiert hier überhaupt? Wie ist das alles zu deuten und dergleichen? Also im Endeffekt haben wir eine ganz klare Ausgangslage, wie wir die Realität und die Dinge in der Welt zu betrachten haben. Und das ist eine unendliche Gnadengabe, diese Offenbarung, die ja auf diese Art und Weise ja nur dem Bahai zugesichert ist. Viele andere Menschen, wenn die gute, große Denker sind, haben natürlich vielleicht irgendwie hier und da mal Glück, dass sie auch in ihrem Denken in die richtige Richtung Ausschau halten. Aber eine Garantie dafür gibt es nicht. Und die gibt es tatsächlich halt nur für das Volk Bahá'ís in dem Rahmen des Bundes, der uns ja gegeben ist. Und das ist natürlich eine unendliche Gnadengabe. Und wie Bahá'u'lláh richtig sagt, 10.000 Zungen wären dafür nicht genug, um Gott dafür Dank darzubringen. Bevor wir weitermachen, Gabi, bitte.
Ich wollte nur eine kleine Ergänzung zu den
Ja.
Lügengeschichten, die ja auch die gesamte Schöpfung betreffen, auch die Rolle des Menschen in der Schöpfung und den Wert und die Rolle von Tieren oder von Natur und Lebewesen und Nicht-Lebewesen.
Absolut. Absolut, ja. Und wenn du das sagst, dann gehört ja noch viel mehr dazu. Also, oder wie sagt man, so spezifischere Symptome wie Rassismus, Rassentheorien, Vorurteile, Überlegenheit von manchen Kulturen gegenüber anderen und so weiter. Viele andere Punkte. Die Spaltung von der westlichen und östlichen Welt in ideologische Lager und so, all das gehört auch dazu. Aber natürlich hast du recht, richtig gesagt, das umfasst weit mehr als nur die theologische Stufe des Menschen, sondern den Blick, den wir Menschen gegenüber der ganzen Schöpfung haben und die Art und Weise, wie wir Dinge rechtfertigen, die wir auch im Rahmen der Schöpfung tun, ja. Und ja, also im Endeffekt, ja, aber wenn man sagen die eine, also die entscheidendste Lügengeschichte überhaupt, die uns ja dahin geführt hat, wo wir jetzt gerade sind, ich greife das nochmal auf, weil auch nochmal das Bild vom Turmbau zu Babel geteilt worden war in dieser Woche in der Gruppe und so weiter, ist ja die ganze Idee, dass wir als Menschen sowieso unterschiedlich wären. Dass es also verschiedene Identitäten gibt, verschiedene Kulturen, dass wir, also Kulturen per se an sich nehmen wir ja so als solche an in der Diversität, aber dass wir im Endeffekt nicht aus demselben Staub, sagen wir es mal so, erschaffen worden wären, wofür wir einen ID, einen Pass, Grenzen bzw. Flaggen als Rechtfertigung herhalten oder dergleichen, ja? Das sind also Punkte, die da natürlich auch Lügengeschichten sind, die Bahá'u'lláh erschienen ist, um für uns zu dekodieren, zu dechiffrieren. Und dementsprechend ist ja auch die Hauptmessage seiner Offenbarung ja auch im Endeffekt, dass die Erde nur ein Land ist und alle Menschen seine Bürger sind. Offensichtlich, weil das eine Antwort auf die Fabel ist davon, Lügenfabel, dass wir als Menschen vielleicht doch nicht alle gleich sind, ja? Und ja, wenn wir das nun gelesen haben und uns nochmal ins Vergegenwärtigen, dass also, Entschuldigung, nochmal ganz kurz, um das alles nochmal zusammenzufassen, was ich gerade versucht habe zu sagen, kommen wir zu dem Schluss, den ich schon mal öfters gesagt habe, und zwar, dass wenn wir die Schriften Bahá'u'lláhs lesen, es für uns den Eindruck macht, als ob Bahá'u'lláh mir, Monika und Reinhard Folgendes sagen würde. Folgendes. Ich bin nicht gekommen, weil das könnte er ja sagen. Er könnte ja sagen, der Grund, der einzige Grund, warum wir unseren Ruf erheben, unser hehres Wort bekunden und dafür so viel Leid und alles auf uns genommen haben, ist eigentlich, um eine neue Religion zu stiften, um dich zu einer religiösen Identität zu erziehen, dich ganz deutlich zu einem Bahai zu machen, dich dazu zu bringen, die Prophezeiungen der Vergangenheit alle erfüllt zu sehen oder dergleichen. Was Bahá'u'lláh hier ganz klar tut, geht über den Rahmen von einer Religionsstiftung hinaus. Er sagt nämlich nicht, mein Ziel war es, eine Religion zu stiften. Mein Ziel war es, neben Islam, Christentum, Judentum, yet another religion zu stiften. Sondern er sagt dir ganz klar, er ist gekommen, um dich zu befähigen, dass dein Ohr von Lügengeschichten gereinigt werde und du einen reinen, unverfälschten, absolut tollen Zugang zum Wort Gottes hast, von dem die gesamte Erkenntnis abhängt. Das heißt, es geht also darum, dich mündig zu machen, dich zu empowern, dich zur Reife zu führen. Wie ein Erzieher, der weiß, dass du jetzt reif werden musst. Der sagt nicht, ich bin als dein Erzieher, mein Zweck ist einfach nur, dich jetzt in die Schule zu schicken oder so, einfach dich einzuschreiben. Die Absicht des Erziehers und seine Mission reicht weiter. Sie will langfristig dein Leben gestalten, positiv Mechanismen in dir erziehen, damit du langfristig ein erfülltes Leben hast. Und Bahá'u'lláh adressiert die gesamte Menschheit als diesen einen Menschen und betont, ich bin gekommen, um dich vor den Fabeln des Falschen, vor Lügengeschichten, vor eitlem Wahn und leeren Trug zu befreien, dein Ohr zu reinigen, auf dass du einen reinen Zugang zu der Erkenntnis durch das Wort Gottes und die Äußerung deines Schöpfers hast. Was will ich damit sagen? Having said all of that, ich will das sagen, Elke. Bahá'u'lláh sagt nicht, ich bin gekommen, um eine Religion zu stiften, sondern er betont damit, dass der Zweck von ihm nicht Religionsstifterei ist, sondern sein Zweck der Mensch ist. Das Ziel ist der Mensch. Religion ist für Baha'u'llah, wie ich oft gesagt habe, Mittel zum Ziel. Und das, glaube ich, kommt hier in diesem Absatz sehr deutlich zum Ausdruck, wenn wir das im rechten Lichte deuten wollen. Baha'u'llah sagt hier also, das Ziel von ihm ist die Erbauung des Menschen. Das Mittel zu diesem Ziel sind seine 15 Prinzipien, die kannst du ja nicht annehmen, ohne seine Offenbarung anzunehmen. Also, das heißt, die Offenbarung, wofür jetzt diese 15 Prinzipien, die er gleich nennt, wie die stehen, die sind kein Selbstzweck. Zweck ist der Mensch, damit er die beste Version seiner selbst wird. Das Mittel dahin ist seine Offenbarung. Und weil das so ist, dass das der Weg ist zu unserer Erbauung und Erlösung, hat Baha'u'llah 40 Jahre lang Haft auf sich genommen. Ja? Also im Endeffekt aber geht es, und das ist sehr wichtig, glaube ich, dass wir das klar machen. Für Baha'u'llah ist Religion nicht das Ziel. Religion ist das Werkzeug, um zum Ziel zu kommen. Und das Ziel ist der Mensch, damit er wird, was er bestimmt ist zu sein. Und warum ist das so wichtig? Darüber haben wir oft geredet, ich muss es nochmal wiederholen. Aber warum ist das so wichtig? Weil dieser eine Shift in der ganzen Gleichung, die Betonung und Akzentuierung von dem, worauf es eigentlich ankommen sollte in der Gleichung, ändert unendlich viel. Weil wenn Religion das Ziel ist, dann wird Pflichtgebet sagen, so etwas wie, ich sage das im Scherut, ich sage das im Bus, ich sage das einfach so im Airport, ich weiß gar nicht, was ich mache, ist eine Pflicht, ich muss es einfach nur tun, weil ich Angst habe, bestraft zu werden. Es ist dann dieses Prinzip, alle, die nicht Teil dieser Religion sind, sind verdammt, mit denen habe ich keinen Umgang, die sind schlechter, die sind dümmer, wir sind auserwählt und damit besser und diese Geschichte halt. Und viele andere Aspekte, wie wir sie halt aus der religiösen Kultur der Vergangenheit kennen und viele andere Dinge. Dann ist so zum Beispiel, dann passiert sowas wie beispielsweise im Iran, dass für ein Stück Stoff, also Kopftuch zu tragen, Menschen dann geschlagen und getötet werden oder so zum Beispiel, ja? Dann ist es, dass das Stück Stoff wichtiger wird als das Gebot der Liebe. Verstehen wir? Oder dieses kein Schwein essen wichtiger wird als der Respekt vor anderen Menschen. Oder zum Beispiel dann bestimmte liturgische Aspekte von Church oder von der islamischen Gemeinde oder was auch immer, dann wichtiger werden als die Wertschätzung der Würde eines anderen Menschen. Und dementsprechend, das ist, was Baha'u'llah hier verändert eigentlich. Jetzt denkt ihr so, wir haben 26 Minuten darüber gesprochen, weil ich glaube, es verändert die Qualität von dem, wie wir Religiosität verstehen. Für immer. Ja, es geht also um die Erbauung des Menschen und Religion und all das ist ein Weg dahin. Ja, und dementsprechend ist das so, dass ja, wie wir betonen, auch zum Beispiel beim Fasten, beim Gesetz des Fastens beispielsweise oder beim Pflichtgebet, wenn es dich nicht edler macht in deiner Gesinnung, dann war das einfach nur Diät oder das war nur Poesie, was du rezitiert hast. Es muss einen Effekt auf dich haben in deinem Umgang. Und in deinem Betrachten der Schöpfung. Und deswegen sagt Shore Effendi, wichtiger als das Gebet ist die Haltung beim Gebet. Und wichtiger als die Haltung beim Gebet ist die Haltung nach dem Gebet. Und dementsprechend kommen wir zu dem, was ich hier damit sagen will, dass für Baha'u'llah Religion etwas unendlich Sakrales und Heiliges und die wichtigste Säule in der materiellen Welt ist, Religion. Ja? Aber es ist trotzdem im Endeffekt nur ein Werkzeug dafür, dass der Mensch wird, was er bestimmt ist zu sein. Die ganze Schöpfung hat Baha'u'llah nicht erschaffen, damit wir einfach nur Baha'u'llah preisen um seines Lobpreises willen. Weil der Lobpreis von uns ist zu klein, ist zu schmächtig. Er hat das Universum nicht einfach nur geschaffen, damit wir ihn einfach nur anbeten, weil er unsere Anbetung gar nicht braucht und er sowieso unsere Anbetung ihm nicht gerecht wird, ja? Zu hoch bist du für den Lobpreis derer, die nah sind, als dass er den Himmel deine Erkenntnis erreichte, ja? Und das heißt dementsprechend, wenn wir also das zum Gegenstand unserer Betrachtung machen wollen, warum überhaupt die Schöpfung entstanden ist, dann kommen wir zu der Gleichung, Vollkommenheit hat Unvollkommenheit aus Liebe erschaffen, damit Unvollkommenheit so wird wie Vollkommenheit. Das heißt, auch die Zuwendung zu Baha'u'llah und die Anbetung seiner ist für dich selbst. Lo'e Mahsud habe ich häufig zitiert. Werden wir auch noch lesen in einer unserer Vertiefungen. Alles habe ich um deine selbst. Alle Dinge habe ich für dich erschaffen, sogar dich selbst um deiner selbst willen. Alles habe ich für dich erschaffen, sogar dich selbst um deiner selbst willen, nicht um meiner Anbetung willen. Das ist sehr interessant. Die Anbetung ist der Weg dahin, damit du wirst und erkennst, was du eigentlich in Wahrheit bist. Weil das schaffst du nur durch die Anbetung zu Baha'u'llah und der Ebenbildlichkeit des Göttlichen. Das schaffst du halt natürlich nicht, wenn du dein ganzes Leben nur auf Instagram, TikTok verbringst. Ja? Das heißt, dementsprechend ist das der Zugang dahin, aber es ist kein Selbstzweck. Auch das soll dich mit deiner wahren Wirklichkeit vertraut machen. Und das meinen die, wenn die sagen, die Liebe von Manifestation ist absolut und ist bedingungslos. Ja? Und unendlich und all diese Aspekte, die wir sonst nennen, wenn wir sagen, die Manifestation selber ist mehr davon betroffen, wenn ein Mensch sündigt, als eigentlich selbst dem Sünder zur Last gelegt werden könnte, ja? Und dementsprechend, weil er liebt uns mehr, als wir uns selbst jemals lieben können. Und was wäre ferner einem solchen Schöpfer, der wirklich auch alle Milliarden Menschen mit derselben potenziellen Liebe liebt? Ja, nichts wäre ferner einem solchen Vater, einem solchen Schöpfer, einem solchen Meistgeliebten, als dass halt eben seine Liebenden, seine Kinder, die Werke seiner selbst eben so in die Irre gehen und Dinge tun in ihrem Leben, die ihnen selbst schaden, ja? Wie Tolstoi halt sinngemäß sagte, von allem die schlimmste Sünde, sagt er sinngemäß, ist, dass ich mich selbst zerstörte und dies tat für nichts. Das heißt im Endeffekt, all diese Dinge, die wir auch dann tun, die uns vom Willen Gottes ablenken, bringe ja dem Menschen im Endeffekt ja gar nichts, weder in diesem Leben noch geschweige denn im nächsten. Und dementsprechend ist das, diese Selbstzerstörung des Menschen, das, was die Manifestation versucht, Einhalt zu gebieten, wenn sie ein Rahmenwerk von Gesetzen bringt. Zum einen für die individuelle Person, zum anderen für die Gesellschaft. Der Kitabah, das ist deswegen die Charta der neuen Weltordnung. Das Loe Beshara dementsprechend das Kompendium zur Erlösung der Gesellschaft. Und wir werden dann dementsprechend jetzt also dann zur ersten Botschaft kommen. Weiß nicht, soll Elke alle Dinge heute lesen, wenn was zu lesen ist, oder rotiert das heute? Oder wie ist das
Kann
ausgemacht?
ich machen, ist ja egal eigentlich. Also möchte jemand anders lesen, dann melde er sich jetzt. O Volk der Erde, die erste frohe Botschaft, die das Mutterbuch in dieser größten Offenbarung allen Völkern der Welt überbringt, ist, dass das Gesetz des Heiligen Krieges aus dem Buche getilgt ist. Verherrlicht sei der Allbarmherzige, der Herr überströmender Gnade, durch den das Tor himmlischer Gaben vor dem Angesicht aller im Himmel und auf Erden weit aufgetan ist.
Also wie bei unserer Ketabach-Das-Vertiefung versuchen wir auch natürlich dann immer die Sinnlogik zu begreifen, wie die Absätze oder die Verse jeweils aufeinander aufbauen. Meine Frage an die Freunde ist uns besser damit gedient, wenn wir mehr lesen oder wenn wir immer tatsächlich nur jeden Absatz einmal lesen und drüber sprechen? Ganz kurz nur, das didaktisch kurz abzuklären.
Den Absatz erstmal besprechen, würde ich
Okay, alles
sagen.
klar, gut. Wenn sich irgendwann was an der Methode gerne mal ändern sollte, eures Erachtens nach, dann müsst ihr das einfach sagen, ja, zwischen den Sitzungen, Mann. Also dann gehen wir jetzt weiter vor mit Absatz für Absatz. Also es folgt jetzt also unmittelbar von Baha'u'llah die Darstellung der sogenannten 15 frohen Botschaften für die Menschheit. Das sind ja 15, aber ich habe gesagt, wenn man das zählt, da stecken eigentlich 21 Prinzipien drin, aber sie werden klassifiziert in 15 frohen Botschaften. Und diese frohen Botschaften für die Menschheit, das ist ganz wichtig nochmal, die zeitigen eigentlich den Anbruch der Reife der Menschheit und dementsprechend ein Anbruch eines neuen Zeitalters. Deswegen hat Baha'u'llah diese und nicht andere Botschaften konsekutiv in der Folge nun genannt. Ja? Also es geht im Endeffekt um den Anbruch eines neuen Zeitalters. Das ist eine neue Ära. Das ist etwas Neues, was die Menschheit nicht kannte. Die Menschheit befindet sich natürlich auch aufgrund ihrer Reife, bevor, also wie sagt man, bevor, aufgrund ihres des Heranreifens, das kann man sagen, des Heranreifens, nunmehr an der Schwelle zu neuen Möglichkeiten. Und das sind alles Prinzipien, die eigentlich in den Heiligen Schriften der Vergangenheit auf diese Weise nicht ihresgleichen kannten. Die darin niedergelegten Prinzipien sind demnach die frohen Botschaften, die das Mutterbuch eigens in dieser größten Offenbarung allen Völkern der Welt verkündet und welche allein dieser Sendung vorbehalten waren, wie ich schon letztes Mal gesagt habe. Und in dieser Hinsicht bezeugt seine Heiligkeit Baha'u'llah selbst eigentlich gegen Ende dieser erhabenen Tafel, ich nehme das jetzt schon mal vorweg, wenn man ein bisschen weiter geblättert hätte, ich nehme das jetzt schon mal vorweg, da sagt er, in früheren Religionen sind Gebote wie der Heilige Krieg, die Vernichtung von Büchern, Verbote der Verbindung und des Umgangs mit anderen Völkern und des Lesens bestimmter Bücher nach den Erfordernissen der Zeit niedergelegt und bestätigt worden. In dieser mächtigen Offenbarung, dieser epochalen Verkündigung jedoch, haben die mannigfachen Segnungen und Gunstbeweise Gottes alle Menschen überschattet und vom Horizont des Willens des ewig gleichen Herrn hat sein unfehlbarer Ratschluss verordnet, was wir soeben dargelegt haben. Wir preisen Gott, geheiligt und verherrlicht sei er, für alles, was an diesem seligen, diesem ruhmreichen, unvergleichlichen Tag gnädiglich offenbart. Ich muss nochmal ganz kurz, bevor wir zu diesem Absatz kommen, nochmal hervorheben. Ich meine, wir müssen natürlich ein richtiges Verständnis von zwei Dingen haben. Ja, und das jetzt nicht zum Missverständnis werden lassen. Einerseits natürlich eine unendliche Güte muss uns natürlich auch bewusst sein, wenn wir so einen sozialen Diskurs haben oder mit Menschen aus früheren Ideologien oder dergleichen sprechen, dann müssen uns natürlich zwei Dinge bewusst sein. Wie gesagt, das alles setzt natürlich unendliche Güte und natürlich Wertschätzung oder dergleichen voraus. Aber zwei Dinge. Zum einen ist natürlich der Kern der Offenbarung immer derselbe. Gott selber frei von Raum und Zeit, hat keine Transzendenz, sein Wille dementsprechend kennt keine Pluralität. In dem Sinne ist jede Offenbarung Ausdruck dieser selben ewigen, absoluten Wirklichkeit. Das ist uns ja klar. Und dementsprechend ist ja auch das Darstellen von etwas Neuartigem für uns als Bahai kein Eintreten in eine Konkurrenz mit den früheren Ideologien, um zu beweisen, dass eine Ideologie besser ist als die andere oder dergleichen. Nichtsdestotrotz, und das ist jetzt sehr wichtig, glaube ich, als Bahai muss uns auch bewusst sein, dass, wir müssen jetzt verstehen, wie das jetzt im rechten Sinn und Geiste gemeint ist, wenn natürlich Leute so tun, als ob alles, was die Bahai-Sache sagt, auch schon in den frühen Religionen so war und dann so wir versuchen das ein bisschen so zu sehr zu verwässern und sagen, ja, genau, wir glauben alle dasselbe und so weiter. Da muss uns schon bewusst sein, dass das im Endeffekt nicht wahr ist, ja. Im Endeffekt sind die Sachen, die Baha'u'llah bringt, neu. Die kennen ihresgleichen in der Vergangenheit so nicht. Und ich finde, wir tun als Baha'i, der Baha'i-Sache auch nicht, also das liegt entweder an Desinformation oder wir verstehen nicht, dass wir der Baha'i-Sache damit keinen Gefallen tun und dass auch nicht der Größe der Baha'i-Sache entsprechend gerecht wäre, so zu tun, als ob einfach das alles schon überall schon immer das Gleiche war, auch in alle Religionen haben dasselbe und wir schauen einfach mal so, wo mehr wir uns irgendwie so sympathisch wieder zugehörig fühlen können und orientieren uns danach, aber im Endeffekt machen wir alle einen riesen Dialog und sind dann irgendwie alle, fühlen uns alle wohl, wo wir sind oder so. Natürlich ist der Anspruch von Baha'u'llah ein absoluter für dieses Zeitalter, wie jede Manifestation für ihr Zeitalter einen absoluten Anspruch hat. Dieses kein Weg führt zum Herrn, denn durch mich, was Christus sagte, das gilt ja für jede Offenbarung in jedem Zeitalter, ja. Und dementsprechend ist natürlich Baha'u'llahs Anspruch sehr klar. Er sagt ja hier ganz deutlich, dass das ein unvergleichlicher Tag ist, dass das eine epochale Verkündigung ist, die es früher so nie gegeben hat. Er nennt auch, ich sage es ganz deutlich, er nennt die Makel in der Gesetzgebung der früheren Religionen aus der heutigen Zeit betrachtet. Nicht, er sagt ja, weil es entsprechend dem Gebot der Zeit war. Wenn wir sagen, dass das seiner Zeit entsprechend richtig war, der Islam, dann heißt das nicht, und ich glaube auch sehr fair, müssen wir das in aller Deutlichkeit sagen, dass der Islam noch in die heutige Zeit passen würde. Definitiv nicht. Definitiv nicht und definitiv würde das Alte Testament nicht in die heutige Zeit passen. Und nicht, weil wir dazu streng sind, in dem, wie wir das jetzt formulieren, sondern weil einfach die Gesetze und die Konzepte der früheren Religionen mit einer Welt, die Richtung Globalisierung geht, nicht vereinbar wären. Und das dürfen wir nicht verwechseln. Also einerseits, wenn wir sagen, der Islam und das Judentum und das Christentum sind die Wahrheit, dann meinen wir dementsprechend, sie sind absolut wahr für den Rahmen ihrer Zeit. Und für die heutige Zeit ist der Anspruch Baha'u'llahs tatsächlich der, der die früheren Ansätze an Ideologien und Religion obsolet macht. Und das Klang kann vielleicht für den einen oder anderen, der sich nicht in der Tiefe mit der Sache Baha'u'llahs beschäftigt hat, streng klingen. Ja? Wir sagen einerseits Einheit der Menschheit und dann klingt es zu so streng. Aber Einheit der Menschheit ist nicht möglich, indem einfach jeder denkt, wie er will. Einheit der Menschheit hat eine Voraussetzung und die ist, dass wir das menschliche Bewusstsein erziehen, auch richtig entsprechend der Wahrheit orientiert zu denken. Und man kann nicht sagen, einer der Menschen, jeder denkt, wie er will, und der eine kommt mit, auf einmal mit Vorurteilen, der eine kommt mit Rassentheorien, der eine kommt und sagt, ich bin groß geworden über unsere Genealogie hinweg, dass einfach Frauen ein bestimmtes soziales Schema erfüllen müssen. Der eine kommt und sagt, ja, aber meine Religion sagt, die anderen sind an, die, Ungl die, das, die anderen Andersgläubigen sind ungläubig oder dergleichen. Wie soll das denn funktionieren? Oder ich komme aus einer religiösen Kultur und sage, alle heiligen Schriften anderen sind verfälscht. So funktioniert doch Einheit auch nicht. Ist ja klar, dass Shori Effendi dementsprechend sagt, Unity of Mankind basiert auf Unity and Conviction. Eine geeinte Überzeugung über die Realität ist notwendig, damit Einheit sich auch gesellschaftlich, ideologisch und politisch durchsetzen kann. Und das ist, was wir den größten Frieden nennen und unterscheiden vom geringeren Frieden, der eigentlich nur ein opportuner Zusammenschluss von Nationen ist, weil sie Angst haben, sich gegenseitig dann für immer auszulöschen oder weil es halt einfach marktwirtschaftlich einfach vom Vorteil ist, wenn man kooperiert. Aber der größte Friede ist ja ein Friede, der kommt von einem geistigen Bewusstsein. Und dieses geistige Bewusstsein kann uns heute der Koran nicht geben, wenn der Islam selber in 1200 Richtungen zerfallen ist. Kann das Christentum uns nicht geben, wenn es 5000 Kirchen auf der Welt gibt, von denen alle glauben, dass sie die einzig selig Sprechende sind. Das kann nur durch eine neue Norm kommen, die alle verschiedenen, vielfältigen Sichtweisen auf die Realität unter einem Dachverband miteinander verbindet und in sich geeint ist. Und dementsprechend, finita la musica, ist das natürlich ganz klar, dass das nur durch den Anspruch Baha'u'llahs möglich ist. Und das beansprucht Baha'u'llah auch in aller Kompromisslosigkeit, ja? Und deswegen, was ich jetzt hier vorweggenommen habe, bevor wir zu diesem ersten Absatz kommen, mit dem Heiligen Krieg, den Baha'u'llah abgeschafft hat, wollte ich nur noch betonen, Baha'u'llah selber sagt ja, dass das wirklich anders ist als die früheren Ideologien. Und obwohl sie für ihre Zeit, ihre historisch be bedingt, ihre bestimmte Gesetze haben, die der Zeit geschuldet waren und auch ihre Richtigkeit hatten, ist es ganz klar. Er nennt ja die Punkte wie Vernichtung von Büchern, die sonst von Andersgläubigen geschrieben waren, oder Verbot der Verbindung und des Umgangs mit anderen Völkern, weil die waren davon ausgehen, dass sie religiös, also wie sagt man, geistig, spirituell unrein sind. Oder zum Beispiel dieses Konzept vom Heiligen Krieg, über den wir gleich sprechen. All diese Dinge, sagt Baha'u'llah ganz klar, die gab es in den früheren Heiligen Schriften und die erfüllen heute für diesen Zustand der Menschheit keinen Zweck mehr. Und ergo müssen diese Sachen durch eine neue religiöse Überzeugung überschrieben werden. Und das in aller Wahrheit, sich dazu zu bekennen, natürlich immer mit Güte, natürlich entsprechend mit Weisheit, natürlich entsprechend des Hörers, entsprechend natürlich dem, was eben die Audienz bedarf, um eben Sensitivität für die Bahai-Sache zu empfinden. Aber natürlich muss das mit Milch und liebevollem Ausdruck dargebracht werden. Nichtsdestotrotz, die Beweiskraft muss scharf wie ein Schwert sein. Der Ausdruck muss liebevoll sein. Aber der Punkt ist, das, wofür ich als Bahai einstehen muss, ist im Endeffekt, so streng das auch für den westlichen Denker vielleicht klingen mag, der jetzt auch vielleicht mit der Bahai-Religion neu vertraut geworden ist, der Anspruch Baha'u'llahs ist in Superlativen und ist kompromisslos, dass das der Weg ist, um die Menschheit zu heilen und dass das nicht möglich ist, indem jeder einfach da weiter braut, wo er am Brauen war. Das muss uns schon bewusst sein. Das heißt, so sehr alle Religionen aus einer Quelle kommen, ist die Zeit für die früheren Religionen. Und ich glaube, wenn man auch heutzutage in den sozialen Diskurs schaut, in die Nachrichten schaut und so, muss man gar keine Beispiele nennen. Needless to say, sehen wir, dass die Zeit für die Art des Denkens, wie sie uns von den Ideologien der Vergangenheit gegeben worden waren, heute unlängst abgelaufen ist. Aber jetzt nochmal schnell zu Reinhard.
Kommen uns nicht Zweifeln an der Göttlichkeit des Koran und sind da nicht politische Beimengungen der Aufzeichner dieses Koran? Also ich habe den Verdacht, wenn ich mir den Koran so mit meinem
Ob der
bescheidenen
Koran sozusagen im
Verständnis,
Original erhalten ist?
ja, ob das wirklich so eine Gottesoffenbarung dieser Qualität ist, wie wir sie in der Authentizität des Bahá'í, der Bahá'í-Offenbarung haben.
Ja, also wenn wir jetzt in der Länge darüber sprechen wollen, erfordert das natürlich schon immer eine gesonderte Sitzung, zum Beispiel zum Islam und zur Bahá'í-Religion. Aber um es kurz zu sagen, aber auch vielleicht nicht zu kurz, um es nicht mit einem Wort abzutun, sondern mit vielleicht ein paar Ausführungen. Im Endeffekt, ja, der Koran ist für uns das unverfälschte Wort Gottes, wie die Zentralgestalten des Bahá'í-Glaubens auch dann halt einige Male tatsächlich bestätigen. Und ich glaube, der Blick, dass es einfach für uns so schwierig ist, das vielleicht in die heutige Zeit so einzuordnen, wenn das so das sein sollte, was du meinst. Dann liegt es eher an der Sichtweise, dass wir natürlich Kinder und Produkte der heutigen Welt sind und dementsprechend uns nicht in der Lage sehen, einen historischen Kontext zu rekonstruieren, der mittlerweile schon 1400 Jahre in der Vergangenheit liegt, wie Abdu'l-Bahá das ja auch zum Beispiel in Beantwortete Fragen erklärt oder an anderen Stellen ja auch. Unter anderem müssen wir uns nämlich, das ist das, was die Wissenschaft ja eigentlich als, jetzt nicht im Hinblick auf den Islam, sondern generell als Reduktionismus bezeichnet. Das heißt, wenn wir versuchen, Dinge aus einer Zeit mit den Augen einer späteren Zeit zu bewerten. Das würden wir bei der Wissenschaft ja auch nicht machen können. Wir könnten ja jetzt nicht Kopernikus schlecht reden, nur weil wir sagen würden, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Einsicht in das, wie das Universum läuft, ja. Sondern alles wird aus seiner Zeit rekonstruiert, wertgeschätzt und dann auch als solches als Teil des menschlichen Vermächtnisses erachtet. Der
Ja.
Islam natürlich muss aus seiner Zeit heraus rekonstruiert werden. Der muss rekonstruiert
Okay.
werden aus einer Gesellschaftsordnung, die nun völlig verschieden ist von der Gesellschaftsordnung, die wir heute in Österreich und Deutschland kennen. Ja, das muss uns
Völlig,
natürlich
ja.
offensichtlich bewusst
Ja,
sein.
aber
Und
Schaffner,
ja.
mir geht es um die Gottesliebe, wie du sie zuerst definiert hast.
Ja.
Dass es eine unvorstellbare Gottesliebe ist, und die sehe ich da in diesem im Koran und mit Heiligen Krieg nicht gegeben.
sobald ich einem anderen den Schädel einschlagen kann, weil er anders denkt oder einen anderen Glauben hat, dann ist das nicht diese Gottesliebe, wie wir sie heute verstehen und wie du sie transportierst.
Naja, also man muss natürlich sich ins Bewusstsein rufen, dass man muss sich natürlich ins Be Folgendes ins Bewusstsein rufen. Also das ist auch im Endeffekt das, was Abdu'l-Bahá ja auch in Beantwortete Fragen sagt. Also da ist in den ersten zwei Kapiteln, wo es um die Existenz Gottes geht, geht es im dritten Kapitel um den Erzieher. Dann nennt Abdu'l-Bahá im vierten Kapitel Abraham. Dann geht es später um fünften Moses, sechstes Jesus. Also muss das siebte oder achte Kapitel Mohammed sein. Und da werden wir dann halt auch sehen, wie Abdu'l-Bahá das schildert und wie er das auch darlegt, wie das historisch alles dann gewesen ist. Aber was hier wichtig ist und was die Quintessenz von seiner Aussage ist, ist eigentlich folgende. Wir müssen uns natürlich ins Bewusstsein rufen, dass jede Religion, wie ich eben schon gesagt habe, ein Vater und eine Mutter hat. Und Vater und Mutter von einer Religion sind Ort und, also sind Zeit und Raum, wenn man so will. Also der Ort, an dem die Religion entsteht und die zeitlichen Umstände, in denen die Menschheit entwickelt war. Der Islam kommt zu einer Zeit, wo es eigentlich so etwas wie eine religiöse Vorbildung, wie zum Beispiel die Christus vorgefunden hat, gar nicht existiert. Im Sinne von, dass Christus auf der Offenbarung von Moses aufbaut. Mohammed kommt zu Menschen, natürlich gibt es in Arabien in der Zeit hier und da Juden und Christen, aber seine Hauptadressaten, die überwiegende Mehrheit und Majorität, sind Menschen, die keine religiöse Vorbildung haben, wie sie natürlich Jesus vorgefunden hat, als er zu den Juden sprach. Und dementsprechend ist das Gesetz, ist die Gesetzgebung von Moses, von Mohammed sehr viel näher, Reinhard, an der von Moses als an der an Jesus. Und während wir bei Jesus also sehen, dass die Form der Gesetze keine Wichtigkeit mehr innehat und es mehr die innere Haltung ist, sehen wir jedoch im Alten Testament bei dem, was wir Moses zuschreiben, dass sehr wohl die äußeren Rahmenbedingungen für die Community entscheidend sind, für die jüdische Community. Wenn Mohammed also kommt, orientiert er sich, oder beziehungsweise seine Offenbarung sehr ähnlich, nicht orientiert ist, sondern sie ist sehr affin mit dem, was wir aus dem Judentum kennen. Es ist eine ähnlich strenge Gesetzgebung aus heutiger Sicht betrachtet. Aus jener Zeit keine schwerwiegende strenge Gesetzgebung. Warum nicht? Weil beispielsweise, wenn wir in Betracht ziehen, wie unter anderem gesellschaftliche Bedingungen für Minderheiten waren, dann sehen wir zum Beispiel auch nicht, wie heute zum Beispiel, dass es so etwas wie Vereinte Nationen oder dergleichen gibt, wo sich Menschen hinwenden können, um dann halt eben auch Schutz oder Gewähr zu bekommen. Sondern wir reden ja auch von einer Menschheit, die natürlich auch nicht nur gesellschaftlich, sondern auch geistig, muss man vorwegnehmen, weit hinter dem ist, wie die Menschen die Bahá'u'lláh erziehen wollte. Das muss jetzt auch klar sein. Also im Endeffekt aber müssen wir Folgendes betrachten. Es gibt keine Institutionen, die die Rechte von Minderheiten schützen. Der Prophet Mohammed, ähnlich wie Moses und anders als Jesus, Jesus nicht, aber Moses und Mohammed, sind beide nicht nur religiöse Stifter von einer religiösen Kultur, sondern sind auch Staatsmänner. Sie sind sozusagen nicht nur religiöse Erzieher, sondern sie sind Staatsmänner, die sozusagen auch Gesetze erlassen wie ein Politiker. Und dementsprechend also sehen wir, als Mohammed von Mekka nach Medina geht und in Mekka seine Religion mehr einen spirituellen Charakter hat, dass er in Medina eben Gesetze erlässt, die den Umgang oder den Schutz oder wie auch immer die Interaktion von einer Minderheit gegenüber einer sie umschließenden Majorität auf der arabischen Halbinsel auch schützen. Und Teil dementsprechend ist, kein Umgang mit Menschen zu haben, die andere Religion oder anderes Verständnis haben oder dergleichen, weil eben in jener Zeit es tatsächlich diesen Clash of Ideas gab in Arabien in jener Zeit und die Muslime ja auch, also die wenigen Anhänger von Mohammed mit Mohammed vertrieben worden waren nach Medina. Das hat also tatsächlich in diesem Fall einen historischen Kontext. Und der historische Kontext ist auch bei allen anderen Dingen genannt, zu beachten, den Mohammed offenbart hat und die sind alle aus jener Ära in Medina, in Teil des Korans geworden und dementsprechend hat eine Religion immer einen Kontext, immer einen Content und einen Kontext, der an Raum und Zeit geknüpft ist. Und das erklärt Abdu'l-Bahá ganz meisterhaft und das ist eben das, was wir als Bahá'í auch darunter verstehen. Aber wenn ein Moslem, und das ist nun das Problem, Reinhard, die ganze Frage von dir lässt sich mit dem Kontext eigentlich auflösen. Es wird nur problematisch, wenn wir den Islam als zeitlose Religion nehmen wollen würden. Und das ist jetzt das Problem. Und deswegen können wir als Bahá'í damit auch keine Kompromisse eingehen, wenn jemand das sagt. Wenn jemand das, also auch wenn ein Bahá'í das meint, wenn ein Moslem das sagt, wenn wir sagen, so, es ist eine zeitlose Geschichte, dann ist die Gefahr, dass wir einen Koran-Ping-Pong machen können. Der eine kann gut gemeint einen Vers über Liebe aus dem Koran bringen, weil die gibt es auch, Reinhard. Ja? Kann einen Vers über Liebe bringen und dann kann ein anderer zurückschmettern mit einem Vers, der sozusagen einen rauen Umgang mit anderen Menschen, mit Menschen vorgibt. Und wenn wir also sagen, der Koran ist zeitlos, dann kann jetzt keiner mehr sagen, Reinhard, das da hatte ein Datum, das stand 8. Januar zum Beispiel 1980 oder so und dann war der Vers obsolet. So, wenn du sagst, Siegel der Prophetin ist letzte Prophet, letzte Offenbarung, dann ist das Problem, dann kannst du unter dem Koran kein Self-Service mehr machen. Das da nehme ich, aber das nehme ich nicht. Dann musst du alles nehmen. Und deswegen ist die einzige Wahrheit, und das Weiß auch gar nicht, warum die Leute bei Markus Lanz oder anderen Talkshows auch nicht mal richtig den Mund aufbekommen oder
Ja.
nicht genug informiert sind, das zu sagen. Der Islam passt einfach nicht in die europäische Welt, weil du nicht den Islam filtern kannst. Du kannst nicht sagen, manche Punkte passen und die anderen nehme ich raus. Entweder ist das ganze Buch, und das ist ja die Grundüberzeugung, anders als im Christentum, wo die ein bisschen die Bibel für sich relativieren, wie sie wollen. Im Koran, also im Islam, ist der Koran wichtiger als die Person des Propheten sogar. Das heißt also dementsprechend, du kannst das gar nicht für dich selektiv aussuchen, was du da als richtig empfindest und was nicht mehr zeitgemäß ist. Alles ist in der holistischen Ganzheit bindend. Und das bedeutet, dass also die Dinge, die da drin stehen, ewig gültig sind. Und dementsprechend also prägt das eine ganze Kultur an Denken. Wenn wir aber verstehen, dass der Koran an einer Zeit geknüpft war und dass die Verse, die halt einen bestimmten Umgang vorgeben, einen bestimmten historischen Kontext hatten, der dementsprechend auch nicht ewig beansprucht hätte, gültig zu sein und unlängst sowieso durch eine neue Offenbarung ersetzt worden war, dann können wir den Koran als solches respektieren, was er ist, und anerkennen, dass das, wie Abdu'l-Bahá, weil du über diese Gottesliebe noch gesprochen hast, noch einen Satz, wie Abdu'l-Bahá sagt, dass es Ausdruck der Liebe eines Erziehers zu Kindern oder Menschen, die unmündig sind und den Becher Gift vor den Lippen haben und die der Erzieher dann eben aus der Hand schmettern muss. Das heißt also sozusagen, dieser Becher Gift oder das Toxische oder was auch immer, das ist so nah schon im Organismus des Menschen vorhanden, dass der Erzieher nicht nur den Becher wegschmettert, sondern Abdu'l-Bahá geht sogar weiter, manchmal sogar, um den Rest des Körpers zu retten, einen Teil des Körpers auch amputieren muss. Und da ist auch der Erzieher in seiner Handhabung harsch, ja, da ist er streng, da kennt er keinen Kompromiss, da legt er einfach das chirurgische Ding an und dann haut er einfach das Bein ab. Aber der schützt damit den Rest des Körpers. Und so beschreibt beispielsweise Abdu'l-Bahá die Gesetzgebung des Judentums und des Islam an einer Zeit, wo die Menschen sonst ein anderweitiges, breiter gefächertes, allumfassendes, humanistisches Verständnis von Liebe und Moral gar nicht hatten, ja. Und dementsprechend, wir müssen ja, wir können es ja ganz einfach vergleichen mit Gesetzgebungen, die wir aus den früheren anderen Kulturen oder Völkern kannten oder dergleichen, ja? Also man kann das zum Beispiel mit dem Kodex von Hammurabi vergleichen oder so. Es ist ja einer der ältesten uns überlieferten Gesetzestexte. Und da wird zum Beispiel auch über Blutfäden gesprochen, wenn man Vergeltung an einem Unrecht, also wie sagt man, statuieren will, das sozusagen an den eigenen Leuten oder dergleichen begangen wurde und so weiter. Und das mäßigt dann Moses zum Beispiel mit Auge um Auge, Zahn um Zahn oder dergleichen, und wird auch so im Koran aufgegriffen. Und diese ganzen Geschichten dann, wo Moses selber Kriege geführt hatte, also beziehungsweise die Juden auf ihrem Weg zurück ins Heilige Land und immer wieder überfallen worden waren und dann Verbote kamen, mit Amalek nicht zu verkehren. Amalek war ein Volk, später wurde es ein Begriff für alle, die nicht Juden sind und so. All diese Geschichten, die gibt es dann auch im Islam, auch aufgrund des Kontextes. Nicht einfach, weil Mohammed die Tora einfach nur kopiert, repliziert, sondern weil tatsächlich der Islam dann auch unter Kreuzfeuer steht, bis dann der Islam zwangsmäßig dann auch alle anderen Gebiete Arabiens übernommen hat. Und aus diesem Kontext heraus ist also der Prophet nicht nur ein geistiger Erzieher, wie er es war, und diese Verse gibt es im Koran auch, sondern er ist darüber hinaus auch ein Staatsmann, der den Auftrag hat, eine Community mit Gesetzesvorgaben auch zu stabilisieren. Und dementsprechend also sagt der Abdu'l-Bahá, letztes dazu noch, bevor wieder Reinhard was dazu sagt, Abdu'l-Bahá sagt doch zum Beispiel, Jesus musste keine Kriege führen, weil seine Sendung erstens viel zu kurz war. Es sind 3 Jahre verglichen zu denen von Moses und Mohammed, die sind ja sehr, sehr, sehr lang gewesen. Und dieser Vergleich ist auch wichtig, dass wenn du Mohammed mit einem Offenbarer der Vergangenheit vergleichst, der Fehler ist, dass wir sagen würden, er hat dort weitergemacht, wo Jesus aufgehört hat. Das stimmt nicht. Mohammed musst du mit Moses vergleichen. Beide hatten eine sehr lange Amtszeit, Jesus hat eine kurze. Jesus musst du mit dem Bab vergleichen. Jesus hat für das Judentum das getan, was der Bab für den Islam getan hat. Beide wurden Märtyrer. Beide waren stilisiert zu diesem Unrecht zum Opfer dargebrachten Junggesellen. Mohammed und Moses beispielsweise hatten eine lange Amtszeit, haben eine Community begründet oder dergleichen, die lange Bestand hatte, haben Gesetzestexte erlassen und waren auch darüber hinaus Staatsmänner und nicht nur religiöse, symbolische Leitfiguren. Und dementsprechend also ist die Sendung von Jesus zu kurz gewesen und auch seine Amtszeit gar nicht darauf beschieden gewesen, dass er etwas wie eine größere Community begründet. Und er hatte am Anfang, wie wir wissen, bis zu seiner Kreuzigung auch nur eine sehr, sehr, sehr kleine Anzahl an Anhängern. Und dementsprechend ist also sowieso sein Wirken, das Wirken von Jesus, eher, wenn überhaupt, wie das frühe Wirken von Mohammed im Mekka zu sehen. Nicht mehr ab da, wo die Amtszeit Mohammeds einen gewissen Zeitzenit auch überschreitet. Da ist sie mehr im historischen Kontext mit der Sendung von Moses oder mit Figuren wie König David und Salomo und dergleichen zu vergleichen. Aber jetzt nochmal bitte dazu, Reinhard.
Wir haben heute bei den meisten Lebensmitteln Ablaufdaten.
Ja.
Ist es nicht so, dass das, wer Ohren hat, der höre und wer Augen hat, der sehe, auch uns auf ein Ablaufdatum und eine Erkenntnis einer neuen Offenbarung, also Ablaufdatum einer alten Religion und das Kommen einer neuen Religion hinweist, dass wir dafür offen sind
Ja.
und Gehör haben?
Ja. Ja? Ach so,
Schon.
was soll ich
Nein,
sagen?
das war die Frage, ob das
Ach
nicht
so,
so
ob das,
ist mit
also du
dem,
willst damit sagen,
wer Ohren hat, der höre.
ob der Islam
Das,
auch so etwas getan hat, also ob der Islam auf sein
nein,
Ablaufdatum hingewiesen hätte?
das vermisse ich eigentlich bei den meisten Religionen. Wenn Baha'u'llah sagt, dass frühestens in 1000 Jahren ein neuer Offenbarer kommen wird, dann ist das doch ein Hinweis, dass es eine Erneuerung geben
Naja,
kann.
der Koran hat tatsächlich das sehr deutlich gesagt. Das ist eine gute Frage von dir, wirklich. Der Koran sagt nämlich sehr häufig, dass die religiöse Offenbarung des Mohammeds ein Ajal hat, ein Termin. Ajal bedeutet eigentlich Todesdatum sozusagen.
Ja.
Ajal ist nicht Termin im Sinne von, wir treffen uns irgendwo zu einem Rendezvous, sondern Ajal bedeutet, wenn du ein Meeting mit dem Sensenmann sozusagen hast. Und er sagt, also das kommt im Koran sehr häufig vor, sehr, sehr häufig. Und unter anderem heißt es dann auch, wenn dieser Ajal gekommen ist, dann werden Gesandte aus eurer Mitte zu euch kommen. Also nicht ein Gesandter, sondern Mohammed sagt explizit, Gesandte. Das ist Sure zum Beispiel 7, Vers 34, 35, dass jedes Volk hat seinen Termin. Und wenn aus eurer Mitte Gesandte zu euch kommen, dann soll, wenn sie kommen, sozusagen keinen Angst überkommen, sondern ihr sollt an sie glauben und euch nicht fürchten. Also Mohammed sagt sogar, ihr werdet dann wahrscheinlich Angst haben, weil dann sagt ihr, da ruft euch jemand zu etwas Neuem und so. Und diese ganze Geschichte mit dem Ablaufdatum, das kommt zum Beispiel in Sure Yunus, Vers 37 und 39 auch vor, dass eben Mohammed vorher sagt, ich habe keine Macht über mein eigen Weh und Wohl, also dass jedes Volk und auch der Islam, sprich, hat sein Ajal, sein Todesdatum. Und dann
Ja.
heißt es, und wenn seine Frist gekommen ist, könnt ihr keine Sekunde aufschieben oder beschleunigen. Das kommt, wenn es kommt, und dann ist es vorbei. Und der Bab, dass er überhaupt übrigens das so festgehalten hat, 2 Stunden, 11 Minuten nach Sonnenuntergang, hat natürlich noch historische Bedeutsamkeit, weil wir erstmalig wissen, wann war das genau. Und früher gab es ja keine Stoppuhr, keine Zeit. Man
Ja.
hat keine Zeitangaben gegeben, weil einfach die Welt nicht modern war. Und das ist ein Zeichen für die Modernität. Aber auch steckt dahinter, dass er damit sagen will, by the way, das war dieser Ajal, von dem Mohammed sagte, ihr könnt keine Sekunde aufschieben, keine Sekunde beschleunigen. Wenn es passiert, passiert es. Und es ist passiert 2 Stunden. Und 11, nicht 12, nicht 13, 2 Stunden und 11 Minuten nach Sonnenuntergang. Also auf jeden Fall, der Koran weist schon darauf hin, dass der Islam selbst nicht ewig gültig ist. Und Mohammed sagt selber eigentlich in einem anderen Vers, Sure 32, Vers 5, dass eigentlich seine ganze Offenbarung 1000 Jahre Bestand haben wird, ja? Aber es sind halt natürlich die blinden Muslime, wie es halt blinde Christen waren, die natürlich halt erstens sich A, mit ihrer eigenen Quelle gar nicht auseinandersetzen. All diese Verse, ich sage, sage ich dir unter Garantie und ohne Ausnahme. Ich sage nicht mal 99%, ich sage 100% aller Muslime in Deutschland haben diese Dinge noch nie gehört. Ja? Also ohne Tauruf sage ich, 100% hat das noch nie gehört. Und dementsprechend, wenn wir halt Religion nur auf Kopftuch und Schweinessen beschränken, dann ist uns damit nicht geholfen, Rainer. Dann hat es nichts mit Islam zu tun. Dann hat es mit dem Menschen zu tun, der einfach nicht in dem Rahmen seiner Möglichkeiten Befähigung gefunden hat, überhaupt ein Urteil zwischen richtig und falsch sprechen zu können. Aber wenn jemand wirklich Einsicht hatte, und davon gab es ja auch Menschen im Islam wie Rumi, Hafez und andere, halt diese Leute sind halt eine ausgestorbene Sorte, aber die gab es ja in der Historie auch, dann sagten sie ganz klar natürlich, dass der Koran nicht das letzte Buch ist, dass nach dem Islam was kommen wird. Rumi, überragend, hat er tatsächlich gesagt, Gof Rusol, was so viel bedeutet wie, Gott hat mit vollkommenem Verstand im Koran gesagt, dass seine Tradition, wie er die Menschen führt, ist, Gesandte zu schicken. Die Tradition Gottes kennt keinen Ablauf. Und das bedeutet, das Kommen von Gesandten kennt kein Ende. Sagten Leute wie Rumi oder so, alle ganz deutlich, ja, Hafez und andere. Aber ich meine, ja, es ist halt die Community, die aus Gründen wie im Christentum, also müssen wir gar nicht so weit gehen, gab es im Christentum ja genauso und gibt es ja immer noch. Warum halt jetzt zum Beispiel immer noch die christliche Kirche, obwohl Millionen Leute da rausrennen und so, immer noch so groß ist und so weiter, liegt natürlich daran, dass die Menschen eben nicht befähigt worden waren, sich von Lügengeschichten zu reinigen, ihre Ohren von Lügengeschichten zu reinigen, die ihnen eingeredet worden sind von Gesellschaft, Erziehung, Priestern und Klerus und dergleichen. Und das ist ja das, was Bahá'u'lláh sagt. Also Rainer, du solltest gar nicht tatsächlich dich darüber traurig empfinden, dass das so ist, sondern du sollst ja den ersten Absatz, den Bahá'u'lláh hier genommen hat, den ja zu deinem Leitfaden machen. Bahá'u'lláh sagt ja, nicht traurig sein, dass es so ist, dass die Menschen alle lügen, so, dass sie jetzt nicht hören wollen und so weiter. Das ist jetzt, wie es ist. Unsere Aufgabe ist es, sie von diesen Lügengeschichten die Ohren zu reinigen. Wenn doch die Leute alle wissen würden, dass im Koran diese Dinge stehen, die ja da drinnen stehen, dann würde doch Bahá'u'lláh gar nicht sagen, er ist gekommen, um Menschen von Lügengeschichten zu reinigen. Dann würden die doch ohne weiteres mit First Class direkt, also Ticket in seine Gegenwart erfahren im geistigen Sinne. Dass sie überhaupt dahin kommen, das ist doch deine und meine Aufgabe. Das ist doch der Grund, warum wir dieses Tablet überhaupt lesen. Das ist doch, um Bewusstsein zu schaffen. Das ist doch, um Sinn zu stiften und so weiter. Das ist alles, was wir hier tun. Ist ja im Endeffekt nicht nur für uns, sondern soll ja uns ermächtigen, dass wir in der Lage sind, denjenigen, die du jetzt auch alle so traurig, natürlich deren Schicksal du geschildert hast, denen zu helfen, aus ihrem Irrtum befreit zu werden. Ja.
Ja, mir kommt der Vergleich zu der Käfighaltung der Hühner. Die haben wir jetzt schon befreit, aber in Glaubensfragen ist vielfach noch eine geistige Käfighaltung der
Absolut.
Menschheit.
Absolut.
Und das ist genau dieser erste Absatz und vor allem das Wort epochal, das in der Schlusszitat verwendet wurde. Das Epochale dieser Offenbarung können wir ja gar nicht genug kosten und lieben.
Absolut. Also sehr gut. Ich finde auch dein Vergleich mit dem Käfig auch absolut wahr. Also ich finde, manche Dinge müssen auch einfach so ausgedrückt werden, wie sie sind. Und du hast da jetzt tatsächlich auch den Finger an den Puls der Gesellschaft gelegt und hast richtig attestiert, dass das so ist. Das ist eine geistige Käfighaltung. Und Menschen wissen auch gar nicht, warum sie an diese oder in jene Ideologie glauben. Und es gibt kaum mehr noch Begründung für irgendwas. Also für die Muslime sowieso gar keine. Es ist halt nur noch halt sozusagen die Abneigung gegenüber der westlichen Welt und einfach nur noch das Aufrechterhalten von einer Orient, sag mal, einer islamischen Identität. Und im Christentum maximal, wenn man mal was hört, dann ist es halt eben, dass sozusagen Jesus für deine Sünden gestorben ist. Also es gibt kaum wirklich mehr Begründungen, Rechtfertigungen für die Annahme und für das Anziehen von einer Glaubensidentität gleich einem Gewand. Und das ist, was Bahá'u'lláh hier in Frage stellt. Sagt, es sind Lügengeschichten. An irgendwas halten wir fest und wissen gar nicht warum. Und nun aber tatsächlich, um noch abschließend zum ersten Absatz zu kommen, den wir hier gelesen haben, den hat ja Elke auf uns vorgelesen. Die erste frohe Botschaft war über den Heiligen Krieg. Dass Bahá'u'lláh sagt, dass das Gesetz des Heiligen Krieges aus dem Buch getilgt ist. Nun, das ist in diesem Pamphlet von Bahá'u'lláh für die Öffentlichkeit das erste Prinzip. Und darüber müssen wir kurz sprechen. Das erste Novum im Hinblick zu den früheren Zeiten ist also das Gebot, wonach der Heilige Krieg aus dem Buche Gottes getilgt wurde. Dieses Prinzip, das schon bei der Erklärung im Garten Rezwan, wie wir uns erinnern, als eine der ersten drei Lehrsätze dieser neuen Sendung proklamiert wurde, und auch an zahlreichen Stellen habe ich das ja immer wieder mal hervorgehoben, wo das auch im Kitab das wiederholt wird. Das korreliert mit dem Prinzip eben der Mündigkeit der Menschheit und dem Anbeginn des Reifezeitalters, weil in diesem Zeitalter geistige Reife liegt die Hilfe für die Sache Gottes im Sinne des islamischen Nusrat. Nusrat bedeutet eigentlich Hilfe für Gott, bedeutet eigentlich für Gott kämpfen, für den Sieg streiten, heißt es eigentlich, das Sieg der Sache Gottes, Hilfe für Gott, streiten für Gott. Nusrat benutzt Bahá'u'lláh häufig als Wort, definiert das allerdings völlig um, wie ich schon häufiger gesagt habe. Und er sagt ja nämlich, dass es gibt auch Zitate, auch über die Lehrarbeit, wo die damit anfangen, dass die Hilfe für Gott, Doppelpunkt, das oder jenes ist. Und das ist nicht nur, dass dann Bahá'u'lláh damit sagt, geh die Sache lernen, sondern das ist etwas überragend Neues, weil Nusrat im Islam verstanden wurde, als dass du für Gott kämpfst und auch bereit bist, in der Schlacht dein Leben zu geben. Das war damals so. Und es war so ähnlich wie diese Geschichte von Konstantin im Christentum, der gesagt hat, ich mache auf diese Schilder von meinen Soldaten Kreuze drauf und wenn wir gewinnen, dann ist das wahr und ich werde Christ. Und wenn es nicht stimmt, dann ist es nicht wahr und wir haben eh verloren. Aber dann macht er das. Also das heißt, man hat Bestätigung von Gott. Reinhard, die Zeit war eine andere. Man hat Bestätigung von Gott durch den Krieg ersucht. Und das auch bei Kurosch dem Großen nicht anders, denn die Perser bis heute jubelnd verherrlichen, auch zu Recht verherrlichen. Man war ein großer Mann seiner Zeit. Aber Kurosch der Große auch hat die Bestätigung von Gott durch das Schlachtfeld ersucht, angezogen, erbeten, versucht zu ergründen. Ja? Sind wir auf dem richtigen Weg? Ein Sieg oder eine Niederlage wird uns das zeigen. Und der Islam immer wieder sagt, wenn das wahr ist, dann werdet ihr bei dieser Schlacht gewinnen, auch wenn ihr eine Minderheit seid. Da gibt es ja berühmte Schlachten von Uhud, von Badr. Da waren die Muslime nur ein paar Tausend und die Gegner waren viel mehr. 12.000, 14.000, 20.000 und die haben gewonnen. Und Mohammed sagt immer wieder, das war ein Zeichen für die Bestätigung von Gott. Ja, irgendwas steckt also dahinter, dass dieser Weg, den ihr geht, richtig ist. Aber bei Bahá'u'lláh ändert sich das ganze Konzept. Bestätigung wird nicht mehr auf dem Kriegsfeld gesucht. Bestätigung liegt nicht mehr dahin. Auch die Muslime haben so etwas wie Mubahele gemacht. Das ging auf diese Tradition von Kain und Abel zurück. Die haben etwas für Gott geopfert und von einem hat das Gott angenommen, von dem anderen nicht. Und die haben sich dann gegenseitig verflucht, die Leute, die Christen und die Muslime sich gegenseitig. Wer recht hat, den wird Gott danach schon karmamäßig, dem wird er schon seine Rechnung geben, ja? Und wenn wir richtig liegen, dann wird uns nichts passieren. Haben sich gegenseitig verflucht. Bahá'u'lláh greift diese Dinge auf, verbietet sie alle. Sag, Bestätigung ist nicht, dass wir uns treffen und am Ende musst du bewiesen haben, dass du recht hattest. Bestätigung liegt darin, dass du dem Wohl anderer Genüge tust. Bestätigung liegt darin, dass du dich aufgibst, damit jemand anderes auf deinem Nacken aufsteigen kann. Bestätigung liegt darin, dass du dich entwickelst, indem du anderen die Plattform gibst, dass sie sich entwickeln können. Und das ist natürlich durch praktischen Dienst, das ist natürlich allerdings auch ganz klar mit Rede, Darstellung der Wahrheit, Erkenntnis zu schaffen und zu generieren, aber es ist natürlich vielfältige Art und Weise. Das heißt also, die ganze Art und Weise, wie sich Bestätigung manifestiert, beschreibt Baha'u'llah völlig um. Und im Endeffekt also hier ist Nusrat, die Hilfe für Gott, ist die Propagierung von der Wohlfahrt der Welt durch unter anderem erste und mächtigste Weise die Verbreitung der Sache Baha'u'llahs. Und er sagt, Nusrat liegt in der Darlegung logischer Beweise und vernunftbegründeter Argumente, sowie in allem voran der charakterischen Verwandlung des Einzelnen. Der Charakter des Einzelnen, sagt Baha'u'llah, ist wie eine Massenvernichtungswaffe. Ihr kennt diese Stelle aus Brief an den Sohn des Wolfes. Da sagt Baha'u'llah, gnädiger Gott, dieses Volk braucht keine Massenvernichtungswaffen, denn ihr Charakter und ihre Gesinnung ist dazu da, um die Sinnung anderer zu verändern, um die Herzen der Menschen zu erbauen, die Herzen der Menschen aneinander zu schmieden. Und so gewinnt das Volk Baha seine Kriege. Das heißt sozusagen, es ist ein Kreuzzug in die Herzen der Menschen. Dass der Boden des menschlichen Denkens wird erobert und erschlossen für ein neues Denken. Und alles, worin bisher Festungen des Krieges bestanden hatten, diese Festungen werden zertrümmert durch die Liebe, durch die Güte des Charakters, durch den Dienst an unsere Mitmenschen und natürlich durch die rationale und logische Darlegung von dem Anspruch Baha'u'llahs, ja? Und das, was Baha'u'llah als Nusrat für die Sache Gottes, als Streiten für die Sache Gottes, als Sieg für die Sache Gottes definiert. An anderer Stelle offenbart Baha'u'llah, dieser Unterdrückte hat dem Volke Gottes verboten, sich in Streit und Hader einzulassen und hat es zu rechtschaffenen Taten und edlen Charaktereigenschaften ermahnt. Die Herrscharen, das ist auch wieder ein kriegerischer Begriff, Herrscharen, ja, verstehen wir? Das kommt aus dieser Nusrat-Tradition aus dem Islam. Die Herrscharen, die heutzutage den Sieg der Sache Gottes sichern, wie so eine Armee, die mit so Bannern und Standarten und Fahnen so einfach so Länder erobert und so weiter. Die Herrscher, die heute den Sieg der Sache Gottes sichern, sind gute Taten. Und ein angenehmes Wesen. Selig ist, wer diesen standhaft anhangt. Und wehe dem, der sich davon abkehrt. Unglaublich. Ja. Das heißt, das ist unglaublich. Ich sage jetzt nicht mal viele zu dem Konzept vom Heiligen Krieg, weil wir darüber eh schon gesprochen haben. Die Heiligen Schriften der Vergangenheit hatten so etwas wie Schwertverse. Im Koran gibt es das, in der Bibel gibt es. Christus sagt ja selber, wen ich bin gekommen, um den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Bruder gegen Bruder. Vater gegen Sohn, Schwiegermutter gegen Schwiegertochter. Das heißt, Christus selber sagte, seine Sache wird nicht diese Vereinigung bringen. Obwohl er selber keine Kriege geführt hat, wegen dem, was vorhin auch Reinhard gefragt hat über den Islam, dass Jesus selber beansprucht, das ist nicht, er wird nicht da die Sache gebracht haben, die die Menschheit zur Einheit der Menschheit führt. Und diese Überwindung der Trennung, das hat Baha'u'llah seiner Offenbarung zur Mission gemacht. Diese Brücken unter den Menschen zu schlagen. Und natürlich auch nichtsdestotrotz müssen wir nochmal erwähnen, in den früheren Zeitaltern wäre ohnehin eine globale Einheit gar nicht möglich gewesen, weil die Menschen auch über ihre Grenzen hinaus gar nicht hätten denken können. Dieses Denken war zu verfrüht, weil auch gar nicht vor der Renaissance überhaupt gar kein, das unterschätzen wir auch, es gab gar keine nationale Identität. Das ist ab der Renaissance gekommen. Die ganze Klassifizierung von Menschen in Gruppen, Communities, die Identifikation mit Dingen war lokal, regional, anders, Reiche und dergleichen, aber war kein Konzept von einer homogenen Nationalidentität oder dergleichen. Das kommt dann als ein nächstgrößerer Dachverband, um die Vereinigung der Menschen zu klassifizieren. Und Abdu'l-Bahá sagt, der Menschheit hat das mal geholfen, aber jetzt, da sagt er das Anfang des 20. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts, jetzt hat es seine Schuldigkeit getan, jetzt bringt es nichts mehr. Jetzt ist diese Klassifizierung in Nationalitäten Gift. Es war für eine Zeit wichtig, um die Menschheit in nächst höhere Verbände der Einheit zu clustern und hat seine Schuldigkeit getan und jetzt ist es vorbei. Und jetzt brauchen wir die Einheit der Menschheit. Und dementsprechend also sagt Jesus ganz klar, seine Sache wird das nicht bringen. Das ist viel zu früh. Das dauert noch, ja. Und Baha'u'llah sagt also hier gleich im ersten Absatz, sagt er ja, was ja seine Mission ist, die Einheit der Menschheit. Und das Erste, was er hier nennt, was die Einheit überhaupt gefährdet, ist das Prinzip von Heiliger Krieg, dass es also immer eine Notstandsverordnung gibt, dass man unter Umständen mit Andersdenkenden in einen Konflikt kollidieren könnte, den man jetzt rechtfertigt mit Schutz, Verbreitung, Verteidigung, Selbstverteidigung, wie auch immer. Also im Endeffekt Weil ich meine, wenn wir so wollen, Iran rechtfertigt ja seit aller Ewigkeit, dass mit einem Selbstverteidigungsheiligenkrieg den Konflikt, den sie mit Israel haben zum Beispiel oder so. Sehen wir also, damit ist der Menschheit nicht mehr geholfen. Und Bahá'u'lláh hebt das also dementsprechend absolut auf und sagt also, wir können nicht über Einheit reden, solange das ein oder andere Lager immer noch die Option hat, eventuell heilige Krieg jetzt, oder? Also im Endeffekt, das mit Gott zu rechtfertigen, mit Religiosität zu rechtfertigen, ist ja sowieso die stärkste Force, die es ja gibt, um Menschen ja sowieso in einer Reihe gegen andere zu positionieren. Und Bahá'u'lláh hebt dieses Prinzip auf, dass für die Vergangenheit tatsächlich, wie viele andere Gesetze auch, die heute nicht mehr die Zeit passen, ihre Schuldigkeit getan haben, ihren Zweck erfüllten und auch eine Art Schutzmechanismus für eine Community, die sich nicht größer hätte organisieren können und wofür es keine Gerichte oder Institutionen gab, mal hergehalten hatte. Soweit dazu. Ich bedanke mich sehr viel für eure Aufmerksamkeit. Wir haben, glaube ich, noch so ein paar Minuten vielleicht, um uns noch mal kurz auszutauschen. Ansonsten können wir vielleicht abschließen dann mit einem vertonten Gebet von Herr Perseschkian. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Wenn es Gedanken gibt, bitte teilen. Ich habe jetzt auch deine Nachricht erst gesehen, Rainer. Vielen Dank für deine lustige Bemerkung. Sehr nett von dir, Dankeschön. Ja, gibt es noch Gedanken sonst von irgendeiner Seite? Irgendwas, was man noch teilen möchte, gerne?
Ich will nur sagen, dass wir das nächste Mal von Udo einen neuen Link bekommen.
Sehr gut.
Und ich
Gut, ich
hätte dir
wollte.
jetzt gerne
Danke.
noch. Vielen Dank.
Entschuldigung. Ich wollte noch was sagen. Bei einer Anfrage an die KI ist gekommen, dass die Bahá'í-Religion eigentlich die Religion unserer Zeit ist. Also ist die KI schon klüger als die Menschheit?
Na klar. Ich habe noch eine
Solange
Frage.
du die KI jetzt nicht in den lokalen oder nationalen geistigen Rat von Österreich spielst, hält sie als Unterstützung gut her.
Okay.
Ja.
Ich möchte nur kurz wissen, steht es uns allen jetzt eigentlich gut zu Gesicht, dass wir den Koran und die Bibel gut kennen? Ist das,
Ist das eine Frage, ob wir uns damit auseinander,
das
also mehr
ist, ja,
beschäftigen
ich meine,
sollten?
es ist ein Stück weit ja auch Voraussetzung, um anderen Menschen nahe zu bringen, dass sich was geändert hat, was sich geändert
Ja.
hat.
Also ich kann ja jetzt, also ich
Wie
muss ja nochmal
muss man
hervorheben,
da eintauchen?
ich meine, wir haben das vielleicht schon öfters mal angerissen. Also die Freunde wissen ja mittlerweile meine Meinung dazu. Egal, was man mehr wissen kann im Rahmen von Offenbarung, Theologie, Religion, Geschichte, Gesellschaft, egal wie viel man weiß immer noch nicht genug und man sollte immer, sich immer zum Ziel nehmen, natürlich noch besser unterrichtet zu sein, noch mehr zu wissen und noch mehr zu lesen und dergleichen. Vor allem über die Bibel und den Koran, was uns ja auch teilweise auch eine geistige Pflicht ist, die Shurif Effendi auch nennt. Man soll sich natürlich mit dem Koran befassen. Ich hatte ja ein paar Zitate mal in der Vergangenheit dazu gelesen. Auch sich mit der Bibel auseinanderzusetzen, ist natürlich ab einem bestimmten Punkt des Schriftenstudiums der Bahá'í-Sache, ist es halt notwendig. Also man kann, es kommt ja für sich darauf an, welchen Anspruch man für sich hat in seiner Vertiefung, in seinem Verständnis. Und es ist jetzt nicht obligatorisch im Sinne von, wir haben ja Leute auch mit diesem Video über Bahá'u'lláhs Leben aus Vanuatu gesehen, die da halt Bahá'u'lláh zelebriert haben und alles, und vielleicht wissen die gar nichts über Imam Hussein, über den Koran und so weiter, und trotzdem hat Bahá'u'lláh in ihnen die Würde gesehen, dass sie Bahá'í werden können. Also es ist jetzt natürlich keine Voraussetzung, aber ich sage natürlich, und von den Zitaten von Shurif Effendi auch, die wir dazu gehört haben, ist es ja ganz klar, ab einem gewissen Level, wenn man die Bahá'í-Sache studieren will, muss man natürlich den Koran kennen und natürlich umso besser auch, wenn man auch die Bibel oder die anderen Heiligen Schriften kennt. Aber die Auseinandersetzung mit dem Koran und der christlichen Theologie ist für uns zu einem gewissen Grad natürlich auch dann eine, sie mich schon dazu ermutigt und sollte für uns auch eine Gewissenspflicht sein, ja. Und ich meine im Endeffekt sowieso, Elke, der Koran birgt neben all dem, wenn ich immer wieder so ohne Tauruf sage, dass er in der heutigen Zeit also nicht mehr passend ist, birgt er dennoch, und das sage ich ja immer, sehr, sehr, sehr viele mystische Inhalte, die natürlich auch jemand, der jetzt frustriert von Religion ist, auch im Bahá'í-Glauben oder Atheist oder wie auch immer, der ist dafür jetzt blind, der ist dafür jetzt nicht mehr empfänglich, der guckt jetzt auf diese Aspekte, die im Koran heute herhalten oder als Rechtfertigung herhalten, um halt in der Gesellschaft so Krawall zu stiften oder so. Aber nichtsdestotrotz hat er natürlich sehr, sehr viele mystische Winkel. Die Bibel genauso, aber insbesondere der Koran, sehr, sehr viele spirituell mystische Winkel, die sehr wichtig sind, glaube ich, für ein Verständnis von Mystik per se und auch für das, was Bahá'u'lláh auf diese oder jene Weise adressiert oder erwähnt hat. Und ich glaube im Endeffekt, wenn wir den Koran so lesen, wie Bahá'u'lláh will, dass wir ihn lesen, dann verwandelt er sich auch in einen Liebesbrief vom Propheten Mohammed an Bahá'u'lláh. Weil viele Aspekte des Koran konnten die Muslime damals gar nicht verstehen. Die hat Mohammed wirklich für die Bahá'í offenbart. Also für die, die in der Zeit Bahá'u'lláhs leben sollten, meine ich, ja. Es sind Dinge, die erst mit dem Kommen Bahá'u'lláhs überhaupt zutage treten, überhaupt für uns wirklich manifest werden. Und dementsprechend sage ich, wie es ist, also bei allem, was ich sage, über das kritische Auseinandersetzen mit dem, inwiefern der Islam heute zeitgemäß ist oder nicht, bleibt trotzdem der Punkt. Ich habe ja keine Orientalistik studiert, um zu sagen, ich habe das wegen dem Studium gemacht. Das war für mich obligatorisch, mich mit dem Koran zu befassen, wie manche andere vielleicht Bahai das gemacht haben, weil sie einfach das Teil des Studiums war. Und vielleicht der eine muss ein Mathebuch studieren, der muss jetzt 20 mit dem Islam befassen. Bei mir war das wirklich aus dem Interesse heraus, was Bahá'u'lláh ja erwähnt und nennt und versucht in uns wachzurufen, ja. Und dementsprechend, also ich glaube wirklich, Elke, je mehr wir uns mit Offenbarung, mit Theologie, mit Philosophie, mit Religionsinhalten, mit Gesellschaft, Geschichte befassen, es ist nie genug. Und ich würde an dieser Stelle, wenn deine Frage also in diesem Sinne eine persönliche an mich ist, nur ermutigen können und mich dafür stark machen, dass wir uns alle noch mehr und mehr und mehr und mehr damit beschäftigen, mit allem und auch mit dem Koran, ja.
Die Vergleiche, die Schachnam heute gebracht hat, die Vergleiche machen mich in dieser Bahai-Sache so viel mehr tiefer und bringen mir so viel, kann ich gar nicht sagen. Ich brauche die Vergleiche so sehr. Ich danke so sehr Schachnam für heute.
Das
Die
ist sehr nett von
Vergleiche
dir.
meinst
Arthur
du?
möchte noch was sagen. Dankeschön, Elke, danke.
Ganz, ganz kurz, ihr Lieben. Du hast natürlich recht, Wissen ist Macht und je mehr man weiß, desto besser. Aber wir sind ja alle so mit Lehrarbeit beschäftigt, dass wir gar nicht so viel Zeit haben, uns mit Koran und Bibel noch auseinanderzusetzen. Deswegen nur ein kurzer Tipp: Wenn da so Fragen aufkommen bei Christen oder Moslems, Bahá'u'lláhs beantwortete Fragen konsultieren. Der hat wunderbare Erklärungen für sehr vieles gegeben, was wir gar nicht
Ja,
wissen
stimmt
können.
schon. Ja. Ich
Das
dachte
ist.
nur an den Aspekt des Nutzloswissens. Also ich denke jetzt mal 500 Jahre weiter, wird
Ja,
das dann immer noch aktuell sein, dass man so nach hinten guckt?
nach
Naja,
vorne
ja, also
wird
weil wie
jetzt
gesagt, ja,
nach nicht.
viele Aspekte der Offenbarung sind ja für diese Sendung offenbart. Und
Ja,
das
das dachte
sieht
ich
ja ein
auch.
Moslem oder ein Christ ja nicht, weil er ja ein
So.
Endgültigkeitsverständnis bei seiner Hermeneutik hat. Für einen Bahai ist also das Studium von Koran und Bibel von der Substanz einfach anders, Elke. Und deswegen, wir machen ja hier zwar kein Koranstudium oder Bibelstudium, aber ihr seht ja, dass wir versuchen, wo immer es notwendig erscheint, natürlich Referenzen auf Stellen zu geben, von denen ich glaube, dass sie trotzdem für unser Bahai-Verständnis irgendwie gewinnbringend sein können, ja. Und so
Auf
versuchen wir
jeden
das halt
Fall,
jetzt in
da
diesem
hast du ja
Rahmen
auch eine
abzudecken.
Vertiefung hattest du ja auch darüber, die habe ich mir angehört. Sehr, sehr hilfreich. Ja, auf
Ja,
jeden Fall.
danke.
Das, vielen Dank.
Ansonsten würde ich Herr Perzeschke gerne bitten, dass er abschließend vielleicht noch ein Gebet für uns vertont, rezitiert. Und dann sehe ich euch, Freunde, hoffentlich alle nächste Woche wieder. In
Danke.
der Reswan-Zeit. Ab nächste Woche sind wir in der Reswan-Zeit. Und dann freue ich mich auch, euch wiedersehen zu dürfen dazu.
Dankeschön. Wunderbar.
Ist ein heiliges Gebet von Baha'u'llah auf Arabisch für alle kranken Leute. Esmuke şefai ve zükrike ve gurbeke recai ve hubbeke munisi ve rahmetike tabibi ve muini fil dünya vel ahiret ve inneke entel alimul hakim.